Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde von mir, Fabian, und dem wunderbaren, großartigen, einzigartigen Daniel. Daniel, was geht? Wie geht's dir?
Das waren ein paar Adjektive zu wenig, mach mal bitte so weiter. Das hat sich irgendwie gut angeführt.
Ich wollte nicht total übertreiben, deswegen habe ich einfach nur drei gewählt diesmal. Ich wusste nicht so richtig, wie ich einsteigen soll, weil, wie du weißt, habe ich den heutigen Tag mit Arbeit verbracht und habe auch schon wieder im Kopf, dass ich morgen früh weiterarbeiten muss, und mein Gehirn fühlt sich zwischendurch so an, als ob es sich irgendwie auflösen würde, und ich musste einfach irgendeinen Einstieg wählen, und dann dachte ich, Adjektive für dich sind immer eine sehr, sehr gute Nummer.
Das ist ja auf jeden Fall, das ist, ich würde sagen, du hast damit auf jeden Fall irgendwie so ein Kreativitäts-Award verdient.
Weil wir ja immer auch so ein bisschen mit so aktuellen Themen einsteigen. Weißt du, woran man merkt, dass wir in einem Land leben, in dem es kaum ernsthafte existenzielle Probleme gibt?
Lass mich überlegen, vielleicht die Fleischkäsebrötchen für 1 Euro bei einem Supermarkt?
Nein, das ist tatsächlich eine der ausschweifendsten öffentlichen Diskussionen, die ich seit langer Zeit miterlebt habe, tatsächlich sich darum dreht, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der nächsten EM ein pinkes Trikot tragen wird. Das erhitzt die Gemüter ganz schön stark.
Au backe.
Denn echte Männer tragen kein Pink. Weißt du, ich habe neulich noch gelesen, es gibt einen Fußballer in der australischen Profiliga, ein aktiver Erstliga-Profi. Und der hat sich offen zu seiner Homosexualität bekannt und hat auch seinem Partner im Stadion nach einem Heimspiel einen Heiratsantrag gemacht. Und das ist meines Wissens nach der erste aktive Profi einer ersten Profiliga, der sich in seiner aktiven Laufbahn zu seiner Homosexualität bekannt hat. Menschen wie Thomas Hitzlsperger haben das ja erst nach ihrer Karriere getan. Und man fragt sich immer, ist der Fußball wirklich so rückständig, dass das nicht klar gehen könnte, dass ein aktiver Profi sich outet? Also man kann sich natürlich schon vorstellen, dass es da Fans gibt, vielleicht auch Mannschaftskameraden, die darauf nicht gut reagieren würden. Aber wenn man die Diskussion um rosa Trikots diese Woche verfolgt hat, dann bekommt man eine leise Vorahnung davon, was ein homosexueller Fußballprofi sich würde anhören müssen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich denke, es ist nicht wirklich vorstellbar, wie schwierig teilweise so ein Leben sein kann, wenn man als geouteter Homosexueller oder irgendwie queerer Mensch halt durch die Gegend läuft. Ich glaube, das sind viele Konflikte und so ganz viele Hassmomente, die wir uns gar nicht richtig vorstellen können, weil wir sie niemals erleben. Und jetzt bezogen auf Fußball speziell, ich finde diese Diskussion um die Farbe eines Trikots, also klar, ist das maximal lächerlich, aber davon abgesehen, wie kann man denn wirklich heutzutage noch im Jahr 2024 von der Farbe rosa oder pink auf eine Sexualität schließen? Das ist doch totaler Käse. Und an dieser Stelle möchte ich gleich ganz kurz nochmal die Werbekeule raushauen, weil gerade jetzt, nur deswegen, weil es geht, werden wir in unserem Merchandise-Store mindestens ein Design in Pink machen für all die Piep da draußen, die es nicht mögen. Und wenn ihr cool seid da draußen, holt euch das und zeigt ihm, dass das geht.
Ich finde, Pink ist einfach eine super freshe Farbe. Ich mag das, wenn ich...
Ist einfach fresh, genau.
Ja, ich mag das, wenn ich so im Sommer irgendwie braun gebrannt bin. Ich werde ja relativ schnell braun und dann irgendwie so ein pinkes Shirt dazu. Ich finde, das ist ein schöner Farbkontrast. Und ganz ehrlich, diese verquere Pseudomännlichkeitskacke, die kann man sich... Also ich glaube, Leute, die so ticken, die sich davon oder die ihre Männlichkeit davon bedroht sehen, dass andere Männer in einem Männersport in Anführungsstrichen pinke Trikots tragen, die sind sich wahrscheinlich ihrer eigenen Männlichkeit sehr, sehr unsicher. Also ich meine, was für ein unsicherer Mensch musst du sein, dass du dich von einer Farbe bedroht fühlst? Das ist ja wirklich geisteskrank. Ich habe ich hab vor 2 Wochen von meiner Amazon-Wishlist einen pinken Hoodie geschenkt bekommen. Ich liebe den. Also pink ist einfach ultra nice.
Pink ist einfach fresh. Also die einzige Variante, wo man, glaube ich, als Mann nicht pink tragen kann, ist, wenn man nicht so wie du sofort braun wird, sondern halt quasi als Hummerverschnitt nach 2 Tagen Malleurlaub mit Hardcore-Sonnenbrand irgendwie da rumläuft und quasi jede Bewegung wehtut. Wenn man dann was Pinkes anzieht, dann beißt sich das ein bisschen mit der Hautfarbe. Würde ich nicht empfehlen. Ansonsten halte ich es so wie ein Rapper, den ich früher gerne gehört habe, nämlich Cameron, und der hat zum Beispiel mit, sagen wir mal voller Eleganz, um es mal etwas herunterzuschrauben, Lila getragen. Purple Haze hieß das Album.
Ja gut, Lila ist so eine Farbe, da musst du einfach der Typ für sein. Ich hatte doch mal, kannst du dich erinnern, ich hatte mal so ein lila, fliederfarbenes Polohemd, keine Ahnung, ich glaube, das war Polo, Ralph Lauren. Es ging nicht immer gut, sage ich mal. Man muss die Kombination dann auch treffen mit den anderen Klamotten dazu, aber...
Ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern, aber ja, du hast recht, die Kombination macht es. Und also für mich ist halt quasi so eine Hauptregel, ist eigentlich glasklar, aber vielleicht wissen es einige nicht da draußen, wenn du halt eine knallige Sache anhast, dann sollte die so die einzige sein als Eyecatcher. Man sollte es dann nicht übertreiben. Vielleicht können einzelne Teilelemente noch, keine Ahnung, Schnürsenkel so damit matchen, aber ansonsten würde ich es ansonsten relativ schlicht halten, also keine Ahnung, lilanes Oberteil, schwarze Hose, weiße Sneakers, machst du nichts falsch, sieht gut aus.
Oder einfach komplett übertreiben, ist auch scheißegal. Aber wir wollen hier nicht über Mode diskutieren, wir sprechen hier über ganz andere Dinge, wir sprechen hier nicht über modische Verbrechen, sondern über ja, handfeste Verbrechen. Ich will heute mal ein bisschen anders einsteigen. Ich will quasi vorwegnehmen, worum wir heute sprechen, weil du wirst quasi, wenn ich dir den Fall erzähle, würdest du, glaube ich, relativ schnell drauf kommen, was die Auflösung des Ganzen ist. Also ich glaube, man könnte da kein großes Mysterium aufbauen. Deswegen spreche ich von Anfang an über das, worum es heute geht und erzähle dann, was passiert ist.
Okay.
Hattest du, lass uns da einfach mal ganz offen drüber sprechen, schon mal den Drang oder den Wunsch, deine Eltern umzubringen? Hast du schon mal einen Konflikt gehabt und gedacht, boah, wäre das geil, wenn die jetzt tot wären?
Nein, natürlich nicht. Also das ist, ich glaube, nichts ist mir ferner. Oder anders. Mittlerweile sind mir viele andere Dinge ähnlich fern. Aber ich glaube, also man kann natürlich immer mal sauer sein auf seine Eltern und vielleicht auch mal so richtig sauer und sich wünschen, keine Ahnung, mal zwei Tage woanders zu sein, aber also sie wirklich umzubringen, hallo, also das ist ausgeschlossen.
Ja, das geht mir ähnlich. Also ich glaube, jeder von uns hat seine Eltern schon mal auf den Mond gewünscht und hat sich über die unfassbar aufgeregt und das wahrscheinlich auch zu Recht. Und ich glaube, der ein oder andere hat vielleicht auch ein etwas schwierigeres Verhältnis zu seinen Eltern gehabt und hat die vielleicht etwas häufiger auf den Mond gewünscht. Andere werden ein harmonischeres Elternhaus gehabt haben und kennen diese Streits vielleicht gar nicht. Aber ich glaube wirklich, den Gedanken, mein Leben wäre besser, wenn meine Eltern tot wären, den hat man als normaler Mensch eigentlich nicht.
Nee, das würde ich auch so sagen.
Den hat allerdings offensichtlich die Hauptperson unseres heutigen Falles gehabt. Ob er den alleine gefasst hat, diesen Gedanken, oder in einer sehr, sehr schräg toxischen Beziehungsthematik, darüber werden wir heute spekulieren müssen, denn wir sprechen tatsächlich über einen Elternmord. Ein Fall, der gar nicht so alt ist, ein Fall, mit dem ich so ein bisschen in diese True-Crime-Thematik eingestiegen bin, denn der trug sich in der Vorweihnachtszeit 2017 zu und so war der quasi, als ich True-Crime begonnen habe oder als ich das für mich entdeckt habe, das müsste so 2019 gewesen sein. Da war der quasi relativ frisch in der Aufarbeitung und da hat man den irgendwie ein, zwei Mal auch gehört. Seitdem habe ich ihn tatsächlich nicht mehr aufgearbeitet gehört und da dachte ich, passt für heute.
Du bist erst seit 2019 so im True-Crime-Geschäft drin?
Ja, das ist falsch gewesen, also im True-Crime-Podcast-Ding. Also 2019 ist so mein Podcast-Einstieg gewesen, ja.
Also bis dahin, so, um die auch zu hören.
Ja, genau, bis dahin habe ich True-Crime halt ja über Bücher, Zeitungsartikel, einschlägige Internetseiten,
TV-Sendungen
konsumiert und ich kannte dieses ganze Podcast-Ding überhaupt nicht. Da bin ich dann irgendwie erst 2019 so rangeführt worden. Ja, und dann war die Sucht geboren, sage ich mal.
Ja, dieses ganze Podcast-Ding kam auf jeden Fall erst zu recht später Zeit um die Ecke und war vorher auch ganz lange nicht auf meinem Bildschirm. Und wie es dazu kam, werden wir möglicherweise in baldiger Zukunft in einem Spin-Off hören. Fabian weiß, wovon ich rede. Aber auf jeden Fall finde ich es ganz andere Randnotiz an dieser Stelle ganz interessant, dass das Jahr 2017 oder auch das Jahr 2019, dass sie schon so lange her sind, denn eigentlich fühlt sich das noch gar nicht so lange an. Und wenn du aber jetzt überlegst, 2017, krass, das ist, da hatten wir noch die 10er Jahre. Und ich weiß noch, ich habe früher mal so Jokes gemacht, wie es in der Zukunft in den 20er Jahren aussehen wird. So, ne? Jetzt sind wir mittendrin, das ist verrückt.
Ja, auf jeden Fall. Also das war ja für mich auch so eine Zeit, auch so eine sehr, sehr intensive Zeit und auch so eine Zeit des keine Ahnung, des Umbruchs, also so 2017, da ist ja mein Sohn geboren, da habe ich dann gerade mich so aus der depressiven Phase so richtig rausgekämpft, weil ich dachte, jetzt muss ich quasi wieder funktionieren, weil der kleine Mann da ist, jetzt kann ich mich nicht mehr so hängen lassen. Das war auf jeden Fall für mich eine Zeit der Wiedergeburt auch so ein Stück weit. Aber ja, für mich eine Zeit der Wiedergeburt, für andere eben eine schreckliche Zeit. Das Ehepaar Elfriede und Peter P. wird dieses Jahr 2017, wie eingangs erwähnt, eben nicht überleben. Die beiden, Elfriede 65-jährig, Peter 70-jährig, wohnen in dem kleinen Örtchen Schneitach in Bayern. Da leben sie gemeinsam mit ihrem Sohn Ingo. Ich habe dir diverse Fotos geschickt zu dem Fall. Wie immer der klassische Aufruf an dieser Stelle für die Leute, die uns zuhören, aber nicht bei Instagram folgen. Tut das, dann könnt ihr euch diese Fotos ansehen, die ich Daniel schicke. Es sind nur 4 im heutigen Fall. Die zeigen das Ehepaar P, die zeigen Ingo mit seiner Ehefrau und die zeigen das Haus der Familie. Nochmal kurz zu Instagram. Wir gehen da ganz, ganz hart auf die 4000 Follower zu. Das wäre unglaublich geil, wenn ihr uns helfen würdet, die voll zu machen. Das wäre ein persönlicher Meilenstein, der uns unheimlich freuen würde.
Ja, so sieht's aus, Leute. Das wäre wirklich richtig, richtig cool. Wir freuen uns über jeden neuen Follower oder über jedes neue Community-Mitglied, über jeden Abonnenten bei YouTube. Wir freuen uns auf jeden Fall tierisch. Ist ein mega schöner Wachstum mit euch. Das macht total viel Spaß. Warte, ich muss den Satz neu machen. Ist ein mega schönes Wachstum mit euch. Das macht total viel Spaß. Wenn ich mir das Haus so ansehe, denke ich mir, okay, das ist so ein typisch deutsches Einfamilienhaus. Also es ist ein schönes Haus, keine Frage. Spitzdach, umzäunt, scheint irgendwie einer Kreuzung zu stehen, neben einer Straßenlaterne mit einer netten Einfahrt, in der ein Camper steht, also so ein Wohnmobil. Und würde ich sagen, das ist so das Ziel des Mittelstands. Der typisch deutsch ausgelebte Traum, würde ich sagen. Also ein Haus steht, man hat jetzt vielleicht auch die Zeit, solche Reisen zu machen und irgendwie ist alles gut. Es wirkt so ursolide, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, spöttisch würden heute viele sagen, dass die Familie P. so die typischen Allmanns sind. Ich würde das so formulieren, dass da tatsächlich genau so der gelebte Mittelstand sich manifestiert. Einfach die Früchte der Arbeit ernten, ein Häuschen, ein Wohnmobil, Campingurlaube, das Leben in der Rente genießen. Die P's sind, glaube ich, so ein bisschen eine Familie, die man durchaus als, na, böse Zungen würden wahrscheinlich spießig sagen, andere würden klar strukturiert sagen, aber es sind, glaube ich, es ist so eine Familie gewesen, die im Dorf für Gesprächsstoff gesorgt hat, wenn man vielleicht in der Nähe gewohnt hätte, denn deren Leben ist einfach super geplant, super ordentlich. Die legen extrem viel Wert auf Ordnung am Haus, also gar penibel, auch so das Grundstück ist extrem penibel. Jeden Morgen um 6.30 Uhr geht Elfriede vor die Haustür und fegt den Gehweg, dass da auch bloß kein Dreck und kein Blättlein liegt. Also wie gesagt, sehr, sehr überordentlich. Und jeden Tag um 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Familienkreis. Also denen sind Ordnung und so feste Abläufe, feste Rituale einfach extrem wichtig. Das wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie finde ich es ganz, ganz nice auch, dass es noch solche Leute gibt in dieser, weißt du, in dieser schnelllebigen, beschleunigten Zeit, irgendwie auch Leute, die so diesen 70er-Jahre-Mittelstandstraum irgendwie leben.
Ja, also erstmal finde ich es interessant, dass so mein erstes Bauchgefühl beim Ansehen des Hauses offensichtlich genau ins Schwarze getroffen hat. Denn das scheint ja genau das zu sein, was ich irgendwie damit ausdrücken wollte. Und ich finde es irgendwie auch vollkommen in Ordnung, denn das ist halt auch ein Zeichen der Pflege. Also wenn die Elfriede wirklich jeden Morgen um 6.30 Uhr dann irgendwie fegte und geguckt hat, dann hat sie sich einfach um ihr Hab und Gut gekümmert, so, weißt du? Und das ist so ein bisschen auch eine Tugend, die, glaube ich, wie soll man sagen, nicht verloren gegangen ist, aber viele Leute sind so ein bisschen, die leben so von einem Tag in den nächsten hinein und, glaube ich, man ist so ein bisschen auch in der Wegwerfgesellschaft und so diese Pflege, dieses Instandhalten von Dingen, das ist, glaube ich, nicht mehr so normal, das ist nicht mehr Usus. Und wir hatten ja in der letzten Folge über den Anzeigenhauptmeister, oder wie er sich genau genannt hat, gesprochen. Das wäre so das Extrembeispiel. Und wenn man halt ein paar Jahrzehnte nach vorne spult, wie du schon gesagt hast, in den 70ern oder so, dann wäre das halt auf jeden Fall wahrscheinlich gang und gäbe.
Ja, das Lustige ist, dass auf unsere kurzes Abschweifen oder mein kurzes Abschweifen den Anzeigenhauptmeister betreffend hat uns eine Followerin geschrieben, die mit dem verwandt ist tatsächlich.
Echt jetzt, das ist ja lustig.
Ja, und hat mich so ein bisschen, hat mir so ein paar so Hintergrundinfos gegeben und ich verstehe jetzt einiges sehr viel besser als vorher, sagen wir es so.
Waren wir jetzt irgendwie, waren wir zu hart mit ihm? Sind wir
Nee,
zu hart ins
nee,
Gericht
nee.
mit ihm?
Ja, wir waren ja nicht unbedingt hart, aber also der junge Mann ist offensichtlich auch betroffen von einer Autismus-Spektrumsstörung. Das hatte ich mir tatsächlich auch schon
Ah,
gedacht.
okay.
Das hatte ich mir eigentlich auch schon gedacht während der Doku und ich fand auch eigentlich, dass es äußerst fragwürdig ist, jemandem, der offenkundig ein sehr provokantes, für andere provokantes Verhalten an den Tag legt, eben aufgrund seiner Spektrumsstörung, dass man dieser Person so unkommentiert so eine Bühne bietet bei Spiegel TV oder so, weil einfach klar ist, auch aufgrund seines auffälligen Auftretens, dass man den quasi zum Abschuss freigibt, ne? Also es ist klar, dass es Leute gibt, die, also es ist einfach klar, dass es Leute gibt, die den hassen werden aufgrund seiner peniblen Tätigkeit und seines Auftretens. Und man hätte vielleicht entweder von dieser Doku zurücktreten sollen oder die vielleicht dahingehend kommentieren, dass der das auch aus so einer Zwanghaftigkeit heraus tut, weil
Ja.
ja, journalistische Sorgfaltspflicht und so. Aber ey, wir schweifen ab.
Okay, ich sage nichts weiter dazu. Aber ich finde auch, man soll es relativieren. Das ist also mit der Info sieht das noch mal ganz anders aus. Okay, machen wir weiter hier.
Ja, auf jeden Fall hast du natürlich ein bisschen recht, aber das ist so dieses jeden Morgen 6:30 Uhr vor dem Haus fegen, ist für mich so der Inbegriff der Sinnlosigkeit, weißt du, weil das auch heißt, auch wenn da nichts liegt, wird gekehrt. Das ist so wie ich wasche jeden Sonntag mein Auto, egal ob es dreckig ist oder nicht, weil es einfach so gemacht wird, ne? Aber man kann da jetzt drüber streiten. Es ist ja, es ist deren Rhythmus, es ist deren Leben gewesen. Die haben sich so wohl gefühlt, das ist halt das, was zählt. Ich muss mich nicht in deren Leben wohlfühlen.
Also du kannst wenigstens davon ausgehen, dass es immer sauber und ordentlich ist. Und ich habe, wie du ja weißt, lese ich das Buch übers Ikigai und da, das habe ich dir schon, glaube ich, schon erzählt, zählt eben das frühe Aufstehen und das Festhalten an Ritualen definitiv zu diesen zu dieser Lebensphilosophie aus Japan.
Das ist ja auch einfach gut für uns. Also ich versuche auch immer zur gleichen Zeit aufzustehen. Das ist auch einfach gut für unseren Biorhythmus. Das verwirrt unseren Körper, wenn wir immer zu total verschiedenen Zeiten aufstehen. Das hat, also Ikigai, ja, es kann sein, aber es hat auch einfach so rein biologische Gründe, finde ich, aus denen das gut ist, ne? Aber ist ja auch egal. Ich glaube, Elfriede hat das einfach gemacht, weil sie ein sehr, sehr ordnungsliebender Mensch war. Der Sohn Ingo, wie gesagt, der erwachsene Sohn, lebt mit den beiden im Haus. Der ist so ein bisschen ein Nachzügler und deswegen auch so, ja, wird er sehr verhätschelt von beiden. Elfriede war bereits 40, Peter bereits 45, als Ingo auf die Welt kam. Die beiden hatten eigentlich die Kinderplanung schon abgeschlossen und sich an den Gedanken gewöhnt, dass da nichts passieren wird, aber dann wurde ihnen eben doch noch ein Stammhalter geschenkt und so wird quasi alles, was an Liebe und Aufmerksamkeit verfügbar ist, in Ingo investiert.
Das heißt, Ingo sollte jetzt 25 sein in dem Jahr 2017.
Ja, genau.
Okay.
Ingo ist allerdings ein junger Mann, der es nicht besonders leicht hat in seinem jungen Alter, gerade so in Kindheit und Jugend. Denn natürlich wissen auch die anderen Leute im Dorf, dass seine Familie ein wenig verschroben ist, sagen wir es mal so. Und sie hänseln ihn damit. Sie hänseln ihn aber auch aufgrund seines Übergewichts. Das ist so ein ständiger Begleiter in seiner Kindheit und Jugend, unter der er sehr leidet. Und ja, er wird als Muttersöhnchen wahrgenommen. Also man nimmt ihn nicht so richtig ernst. Er ist aber eigentlich nicht unbedingt ein Muttersöhnchen. Er fühlt sich eher so ein bisschen oder er eifert eher seinem Vater nach. An dem orientiert er sich sehr stark. Trägt oft Partnerlook, also trägt die gleichen Kleider wie sein Vater, den gleichen Look, den gleichen Stil. Kann ich tatsächlich vollkommen nachvollziehen. Also mein Vater war für mich auch jemand, zu dem ich total aufgesehen habe, gerade so als Kind. Und junger Jugendlicher. Und ich habe auch irgendwie teilweise seine Klamotten getragen, solange ich noch reingepasst habe.
Ja, nein, also ich finde das grundsätzlich cool. Ich finde das eigentlich fast mit das Schönste, was es geben kann, wenn man als Vater irgendwie Idol oder Vorbild für seine Kinder ist. Nur finde ich, es muss man das immer auch in Relation sehen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, in deinen 30er, 40er Jahren irgendwie einen gewissen Stil hattest, dann kann ich es eher noch verstehen, wenn ein junger Mann diesen Stil imitiert, auch wenn er vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber den Stil eines 70-Jährigen nachzuahmen, das ist schon speziell, muss ich sagen. Also das ist auch jetzt nicht, ich meine, man sieht das Bild von Peter, er war ein gepflegter Mann mit Oberhemd. Also man sieht auch hier wieder nochmal, dass Ordnung irgendwie auch im Kleidungsstil offensichtlich eine Rolle gespielt hat. Aber das ist schon nicht ganz typisch für einen jungen Menschen.
Definitiv nicht, aber auch hier, ne? Also das ist halt voll und ganz Ingos Ding. Wenn er das so irgendwie okay findet oder gut findet, dann ist das halt sein Ding. Ich meine, jeder ist halt während des Heranwachsens irgendwie auf der Suche nach der eigenen Identität. Und jeder arbeitet sich an gewissen Vorbildern ab, mal mehr, mal weniger, oder Einflüssen, bis man so den eigenen Stil findet. Und es gibt einfach auch Schlimmeres, als den Vater zu kopieren.
Nein, nein, also das wollte ich damit auch nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist vielleicht das ehrenwerteste Vorbild, was man so haben kann, weil es einfach so direkt, ja, weil man das Gleiche, aus dem gleichen Fleisch und Blut ist sozusagen. Und ich finde das tausendmal besser als irgendwelchen, keine Ahnung, fremden Prominenten hinterher zu eifern, mit denen man überhaupt nichts am Hut hat. Und auch deren Lebensrealität mit der eigenen nichts zu tun hat.
Ja, und die man vielleicht auch einfach gar nicht richtig einschätzen kann, weil man vielleicht den Fehler macht, deren Charakter mit dem ihrer Rollen zu verwechseln. Das ist ja auch oft so ein Ding. Mhm.
Voll, ja.
Auch ansonsten hat Ingo eher ungewöhnliche Hobbys. Anstatt irgendwie Fußball oder was weiß ich was, spielt er Keyboard und hat dann da auch diverse Auftritte, so kleinere Konzerte. Seine Eltern unterstützen ihn auch da, kommen zu jedem einzelnen seiner Auftritte. Natürlich auch schön, wenn man so diesen Rückhalt von Eltern spürt. Ich hab Ewigkeiten Fußball gespielt. Ich glaube, meine Mutter hat, glaube ich, insgesamt 20 Minuten davon gesehen, weil irgendwie Spiele später aufgehört haben und sie dann schon da war, um mich abzuholen, keine Ahnung.
Ich kann das verstehen. Ich habe auch Ewigkeiten Fußball gespielt und sorry, dass ich da nochmal einhake, aber es passt jetzt so gut. Und irgendwie war das immer so mein größter Wunsch auch, dass ich ein Tor schieße und mein Vater das sieht, ne? Und er hat tatsächlich bei relativ wenigen Spielen mit zugeschaut. Und es gab dann ein Spiel, wo ich dann auch tatsächlich ein Tor geschossen habe und in dem Moment war er unachtsam und hat es nicht gesehen.
Geil.
Ah ja, c'est la vie. Aber ich weiß noch genau, wie das Tor war.
Ich habe einmal ein Tor geschossen, was meine Mutter gesehen hat, und das war genau so ein Fall. Das Spiel hat irgendwie eine Viertelstunde später angefangen als geplant. Die war schon da zum Abholen und irgendwie so 5 Minuten vor Schluss habe ich einen reingeballert und das war dann halt Zufall, dass sie dann, aber egal, gut.
Wir sollten nochmal zocken, ich habe jetzt Lust.
Ich bin auch heiß wie Frittenfett, das war früher immer so geil.
Egal,
wir schweifen wieder ab.
Das ist kein EM-Fieber, aber ich glaube, weißt du, woran das jetzt liegt, dass wir jetzt deswegen abschweifen? Es ist die Freshness des pinken Trikots, das geht nicht anders. Okay, ich sage jetzt nichts mehr.
Ingo bietet auch, wie gesagt, aus Sicht anderer Jugendlicher noch mehr Angriffsfläche, denn seine Eltern fahren ihn auch jeden Tag zur Schule und holen ihn auch jeden Tag ab. Also das ist ja auch so ein bisschen, das ist schon auch crazy. Ich hatte so einen Jungen in meiner Realschulklasse, ich glaube, der war in der Parallelklasse, der hat immer in jeder Pause seine Eltern angerufen mit seinem Handy. Das ist halt auch schon irgendwie so aufgefallen. Also man wusste das, ne? So der ruft jede Pause seine Eltern an. Das war halt schon auch so ein Ding, wo man sich gefragt hat, was ist da los, ne? Aber so immer gebracht werden, immer abgeholt werden, ist halt auch schon irgendwie schräg. Aber auch, keine Ahnung, nicht besonders schlimm. Das machen sie dann auch noch in der weiterführenden Schule, also nicht nur in der Grundschule, auch später, und bringen ihm auch sein Essen in die Schule, sein Frühstück, wenn er das vergessen hat. Und ja, auch auf dem Spielplatz helikoptern sie immer so ein bisschen um ihn rum. Er ist quasi nie unbeaufsichtigt, daher hat er auch nie besonders viele Freunde, weil immer wenn da so ein bisschen Konflikt mit anderen Kindern auftritt oder er mit anderen Kindern irgendwie spielt und es da so ein bisschen Reibereien gibt, dieses typische, wie soll ich sagen, Kräfte messen und irgendwie einen Rang feststellen, dann wird immer sofort eingeschritten, sodass er gar kein gesundes Spielverhalten und Sozialverhalten entwickeln kann.
Ja, kann ich verstehen.
Es zieht sich also quasi durch sein Leben, durch seine Kindheit und Jugend, dass er als, in Anführungsstrichen, dickes Muttersöhnchen verspottet wird. Also er hat da, wie gesagt, lokal einen sehr, sehr schweren Stand.
Ja, glaube ich. Und wahrscheinlich auch ziemlich schwer daraus auszubrechen. Denn wenn sich das einmal so ein bisschen festigt und er war ja nun auch schon nicht mehr ganz jung mit dem 25, ist es wahrscheinlich auch so sein Weg quasi geebnet gewesen.
Ja, Ingo ist ein sehr organisierter und akkurater Mensch, der organisiert sein Leben komplett über verschiedene Listen, To-Do-Listen und andere Listen. Also er führt quasi Liste über das, was er noch zu tun hat, wann er das zu tun gedenkt und auch macht verschiedene quasi Listen, um sich dann wieder an Dinge erinnern zu können. Also zum Beispiel würde er, wie soll ich sagen, Lieferdienste, bei denen er bestellt hat, quasi auf Listen schreiben und bewerten hinsichtlich der Qualität, um dann einfach zu wissen, wo er am besten bestellt. So, also er organisiert quasi alles in Listen.
Ja.
Er versucht dann auszuziehen, hat eine eigene Wohnung in Nürnberg, will auch eine Ausbildung machen, aber kehrt relativ schnell zurück in die elterliche Wohnung, weil das alleine Leben ihn überfordert und hat dann eine Anstellung als Informatiker, wo er dual studiert, aber natürlich aus dem Elternhaus. Er will sich aber trotzdem im Rahmen des Elternhauses so ein bisschen von seinen Eltern zumindest insofern emanzipieren, als dass er eine eigene Wohnung im Haus der Eltern haben möchte. Er baut also das Dachgeschoss aus, nimmt dafür einen Kredit auf und gestaltet das dann quasi nach seinem Gusto, um dann da sein Reich zu schaffen, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Er hat den großen Wunsch, auch eine Familie zu gründen. Er möchte es quasi seinen Eltern gleich tun, heiraten, so ein ja, geordnetes Leben führen, vielleicht wirklich auch nach dem Vorbild der Eltern und eben auch Nachwuchs haben.
Ja, ist doch schön. Also wenn man das so bis hierhin hört, finde ich, ist doch schön, dass es alles so ganz einfache Ziele sind und nicht irgendwie sowas total Extravagantes, wovon man sonst so umzingelt ist heutzutage. Und dass er einfach so an so ganz bodenständigen Dingen festgehalten hat. Und wie gesagt, sein Vater ist sein Vorbild. Ist doch eigentlich total toll alles bisher.
Ja.
Also abgesehen davon, dass er halt offensichtlich gehänselt wird und so, das ist nicht schön, ne? Aber so grundsätzlich diese Form der Lebensführung, das ist doch eigentlich was Feines.
Also ich denke, da mit Mitte 20 ist er wahrscheinlich nicht mehr gehänselt worden, aber man kann halt schon davon ausgehen, oder ich weiß aus verschiedenen Berichten, dass er eben kein soziales Umfeld oder kein nennenswertes soziales Umfeld hatte. Das ist natürlich schon auch eine Einschränkung, ne? Also wir wissen, dass soziale Armut, da haben wir in einer Folge unseres Radio-Spin-Offs von gesprochen, die noch nicht erschienen ist, aber die erscheinen wird. Wir wissen, dass soziale Armut und soziale Deprivation auf jeden Fall auch gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann, verschiedene Folgen. Ich habe jetzt gelesen, tatsächlich, dass ein Tag Einsamkeit irgendwie ist wie eine Schachtel Kippenrauchen. Also es hat halt quasi auch...
Oh, echt?
Es hat halt auch messbare... Also natürlich kann jeder, also jeder hat individuelle Toleranzen. Der eine kann besser mit Einsamkeit umgehen, der andere schlechter. Manche sind da eher für gemacht, andere sind sehr soziale Wesen. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass Einsamkeit, ungewollte Einsamkeit, tatsächlich auch messbare gesundheitliche Schäden nach sich zieht.
Okay, also wirklich diese Form von Einsamkeit, die man sich nicht wünscht, sondern wo man eher, wo die Menschen vielleicht nicht rauskommen und sich eigentlich was ganz anderes wünschen, die sind dann wirklich eingeschlossen, isoliert zu Hause und leiden tierisch darunter.
Exakt, also wie gesagt, der Fachbegriff soziale Deprivation, also das ungewollte Vorenthalten von sozialen Reizen, und das ist absolut schädlich.
Mhm.
Er ist aber, auch wenn er vielleicht unter dieser sozialen Teildeprivation zumindest leidet, in einer Partnerschaft. Er hat eine Partnerin gefunden, Franziska, die wohnt auch einige Monate mit in dieser Wohnung im Elternhaus. Ingo trennt sich dann aber irgendwann von ihr. Also die Trennung geht von ihm aus. Es gab immer wieder auch so ein bisschen Streitigkeiten, auch mit der Mutter. Elfriede hatte einfach sehr, sehr genaue Vorstellungen von der Frau an der Seite ihres Sohnes und auch davon, welche hausfraulichen Fähigkeiten eine Frau mitbringen muss, um in ihrem Haus zu leben. Also ich glaube, sie war vermutlich keine ganz einfache Frau, was das angeht. So. Also weil sie eben so diesen extremen Ordnungssinn hatte und diese extreme Ritualliebe, war es, glaube ich, schwer, da irgendwie reinzukommen und es ihr recht zu machen, auf eben hausfraulicher Ebene.
Also da sehe ich eigentlich das größte Kompatibilitätsproblem bisher mit der heutigen Zeit. Also, dass seine Eltern so ein bisschen verschroben waren und vielleicht teilweise vielleicht belächelt wurden, weil sie so ordentlich waren, das kann ich noch gar nicht so sehr nachvollziehen. Das hätten wir jetzt dieses Ordentliche und auch das Kaffee trinken jeden Tag um 3:30, hätte mich jetzt gar nicht so sehr gestört. Aber ich glaube eher, dass man halt wirklich als junger Mann, der quasi noch zu Hause wohnt oder bewusst zu Hause wohnt und irgendwie sehr stark eingebunden ist in dieses Beziehungsgefüge mit den Eltern, dass der dann im Prinzip eine Partnerin anbringt, die genau dort reinpasst. Ich glaube, dass halt in so eine Welt hineinpassen, das ist eine aussterbende Generation, ne? Das ist halt sehr schwierig, da jemanden zu finden, der dann wirklich matcht, ne?
Ja, zumal eben diese Leute oder Leute aus so einer, aus dieser Generation, die halt auch dieses Leben haben, oft eben sehr, sehr starr sind in ihren Vorstellungen. Also ich kann mir schon auch vorstellen, ohne die beiden gekannt zu haben, so wie sie beschrieben werden, dass gerade Elfriede da vielleicht auch einfach keine Abstriche machen wollte. Die hatte so ihr Bild, so hat die Frau an der Seite meines Sohnes zu sein oder so hat eine gute Hausfrau generell zu sein und alles, was davon abgewichen hat, das ist dann erstmal, ja, nicht gut genug, in Anführungsstrichen, ne?
Ja, und das ist eben ein sehr überholtes Frauen- und auch Gesellschaftsbild, das halt einfach nicht mehr zeitgenössisch ist. Und ich glaube, deswegen ist es halt umso schwieriger, eine junge Frau zu finden, die genauso tickt. Das ist so dieser Cultural Clash, den ich jetzt irgendwie hier sehe. Und der, weiß ich nicht, ist, ich verstehe, warum das zu Reibung geführt hat. Und ich verstehe auch Ingo, warum er gesagt hat, irgendwie geht das nicht. Der war wahrscheinlich auch hin und her gerissen.
Ja, 100%. Und das verstehe ich auch, aber die Beziehung wird auch noch aus anderen Gründen gescheitert sein, dazu kommen wir gleich. Doch Ingo bleibt auch nur relativ kurz Single, er findet auf einer Dating-App relativ schnell eine Nachfolgerin für seine Ex-Freundin, Stefanie. Stefanie ist gelernte Kinderpflegehelferin und 3 Jahre jünger als Ingo und sie teilt offensichtlich dieses etwas klassische Rollenbild, Rollenverständnis, das er hat, und auch sie sehnt sich offensichtlich nach einer Partnerschaft und ja, einer baldigen Ehe. Also das verbindet beide, dass sie so dieses große Ziel haben, möglichst schnell heiraten. Man hat fast schon so ein bisschen den Eindruck, egal wer, Hauptsache unter der Haube, so nach dem Motto, um eben diesen Ehewunsch, diesen Familienwunsch ausleben zu können. Und so werden die beiden extrem schnell ein Paar. Also es gibt da gar keine so richtige Dating-Phase, man einigt sich eigentlich relativ schnell darauf, dass man eine Beziehung führt. Es gibt auch sehr, sehr schnell einen Antrag, den macht Stefanie lustigerweise Ingo, also das klassische Bild so ein bisschen aufgebrochen. Und es wird auch schon extrem schnell über Kinder und Familie gesprochen. Also es geht ratzfatz, man hat so gar keine richtige Kennenlernphase. Und Stefanie, ja, zieht zwar nicht ein in Schneitach, in das Haus von Ingos Eltern, aber sie ist sehr, sehr häufig zu Gast und wie schon ihre Vorgängerin gewinnt sie nicht so richtig das Herz ihrer Schwiegermutter in spe. Sie ist Elfriede zu unordentlich und generell auch nicht hausfraulich kompetent genug. Also sie ist quasi ein Downgrade in den Augen von Elfriede.
Okay.
Abgesehen davon finden Ingos Eltern beide es sehr, sehr überstürzt, nach einem so kurzen Kennenlernen schon Familienplanung in Angriff zu nehmen, von Ehe zu sprechen, von Kindern zu sprechen. Die plädieren da für ein etwas ruhigeres, gesetzteres Herangehen mit erstmal kennenlernen, erstmal zusammenleben, gemeinsamen Alltag erleben, auch mal die schlechten Seiten des anderen aushalten können, gemeinsam Konflikte durchmachen, also so wie eine gesunde Beziehung sich entwickeln sollte, bevor man an die Ewigkeit denkt, ja. Aber das möchten die beiden definitiv nicht hören. Also die sind so in ihrem Bild verhaftet und frisch verliebt und ja, da ist der elterliche Einfluss eben gering.
Wie lange sind die denn zusammen? Also wie schnell geht das denn alles?
Das geht schon nach ein paar Tagen so. Also es ist wirklich quasi
nach ein paar Tagen sogar.
Ja, das ist quasi aus dem Stand.
Wow, gut. Da kann man die Kritik der Eltern durchaus verstehen.
Ja, definitiv. Das ist eine Kritik, die ich von meinen Eltern auch bekommen hätte tatsächlich. Und das ist auch eine Kritik, die ich meinen Kindern auch mitgeben würde in einer ähnlichen Situation. Denn gerade so etwas wie eine Familie zu gründen, sollte eben darauf fußen im Optimalfall, dass man einander wirklich kennt und vertrauen kann. Und man kennt sich eben nach wenigen Tagen nicht. Das ist ein wirklich langer Prozess. Ne? Und ich finde halt auch, es ist für eine Beziehung, bevor man wirklich die Zukunft plant, auch absolut essentiell, eben auch mal Krisen gemeinsam gemeistert zu haben, um zu sehen, wie verhält der andere sich in Krisensituationen, in schlechten Zeiten. Sind wir überhaupt kompatibel? Haben wir eine kompatible Streitkultur beispielsweise auch? Mhm. Ja?
Genau, können wir gemeinsam was durchstehen, ne? Ja, das ist auf jeden Fall gnadenlos, überfrüht alles und es wirkt halt auch ziemlich naiv. Das wirkt, wie du eben schon sagtest, so auf Teufel komm raus, irgendwie jetzt dieses Ziel zu verfolgen. Ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen. Aus so einer Entscheidung spricht aber auch die wenige Beziehungserfahrung, die zumindest Ingo vielleicht auch hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Stefanie war, aber ich finde, wenn das so schnell geht, dann haben sie einfach vom wahren Leben noch nicht so viel kennengelernt, um das zu erfahren.
Ja, der Hobbypsychologe in mir, der fragt sich, ob Ingo vielleicht einfach diese Muster, die er aus seinem Elternhaus kennt, also sehr behütet zu sein und quasi auch immer Orientierung zu haben durch Leitfiguren, ob er das von seinen Eltern löst. Also er möchte diese Lösung vom Elternhaus als Entwicklungsaufgabe vollziehen. Das ist ja, also es gibt verschiedene Entwicklungsaufgaben, davon spricht man in den Erziehungswissenschaften und eine Entwicklungsaufgabe ist eben die Ablösung vom Elternhaus und das Knüpfen von darüber hinausgehenden Beziehungen. Und ich frage mich, ob er eben so daran gewöhnt ist, Helikopter zu werden von seinen Eltern, dass diese Ablösung nur funktioniert oder einhergeht mit dem Konzept in seinem Kopf. Dieses Helikoptern von seinen Eltern ausgleichen und einfangen zu müssen durch eine Frau, die ihn dann ebenfalls so umsorgt. Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also er nabelt sich da ab. Ich glaube, das ist so seine Form der Rebellion, sein Sturm- und Drangverhalten im Prinzip, um zu gucken, dass er es ähnlich macht wie seine Eltern, aber auf seiner eigenen Art. Und er versucht im Prinzip Ähnliches zu erreichen, aber muss sich eben auch abkapseln.
Genau. Aber auch dieses junge Glück kriselt hier und da so ein bisschen, trotzdem man eben sehr früh von Familienplanung spricht, von Ehe, von Kindern. Denn Ingo möchte immer wieder, dass Stefanie zu ihm nach Schneitach zieht. Er hat ja, wie gesagt, das Dachgeschoss des Hauses nach seinen Wünschen hergerichtet. Da ist Platz, da möchte er seinen Lebensmittelpunkt haben. Aber Stefanie möchte erst einziehen oder anders, sie sagt erstmal, für sie kommt es nicht in Frage, dort einzuziehen, gemeinsam mit den Schwiegereltern. Später wird hier so ein bisschen der Knackpunkt sein. Das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft werden davon ausgehen, dass sie quasi ihm nahegelegt hat, dass sie einziehen würde, wenn die Eltern nicht mehr da wären. Und dass das dann quasi so die Initialzündung war für die Tat, die begangen wurde.
Ah, ich habe es jetzt auch fast vermutet, dass es in so eine Richtung gehen könnte.
Ja. Mitte Dezember 2017 sehen die Nachbarn auf jeden Fall das Ehepaar P nicht mehr. Die beiden sind verschwunden. Sie haben sich auch bei niemandem abgemeldet. Und Ingo erzählt Leuten, die nachfragen, dass die beiden auf eine Reise gegangen sind. Er sagt Freunden seiner Eltern, die seien spontan nach Kassel verreist zu Bekannten. Er wüsste aber nicht, was das für Bekannte sind. Also er kennt die selber nicht. Die Eltern haben sich auf den Weg nach Kassel gemacht. Irgendwann räumt er dann ein, dass er sich Sorgen macht. Er hat seine Eltern schon länger nicht mehr gehört und er gibt eine Vermisstenanzeige für die beiden auf. Am 28. Dezember 2017, also kurz vor Jahreswechsel. Und am 29. Dezember 2017 heiratet er dann Stefanie, die daraufhin zu ihm in das Haus seiner Eltern nach Schneitach zieht. Und die beiden schaffen sich einen Hundewelpen an, was Ingo zuvor von seinen Eltern strengstens verboten war. Der wollte immer schon einen haben, aber durfte nie. Für Außenstehende, also hätte ich dir diesen Fall jetzt so erzählt, ohne dass du gewusst hättest, es geht um Elternmord, hättest du hier schon spätestens aufgeschrien. Denn dieses Verhalten ist ja eine einzige Red Flag. Also nachdem meine Eltern verschwunden sind und ich eine Vermisstenanzeige aufgebe, heirate ich nicht einen Tag später und mache keine Anschaffung, von der ich weiß, dass sie die Scheiße finden werden, wenn ich nicht weiß, ob sie jemals wiederkommen. Ne?
Ja, voll. Und vor allem, man hat ja bisher aus Ingos Vita herausgehört, dass die Eltern einen bedeutenden Anteil an dieser Hochzeitsfeier gehabt hätten. Wahrscheinlich hätte im Normalfall Ingo ein Klaviersolo gespielt oder Keyboard-Solo und die Eltern hätten das bejubelt und beklatscht und keine Ahnung, gemeinsam Sekt angestoßen. Also, weißt du, dass die jetzt hier nicht daran teilhaben können und dass er so nebenbei quasi heiratet, ohne Planung auch der Familie, der Eltern, weil ich glaube, auch dabei hätte wahrscheinlich die Mutter sehr viel vorgegeben, wie Dinge aussehen sollen, wie die Tische gedeckt werden, welches Kleid die Schwiegertochter tragen soll, welche Kuchen serviert werden und, ne? Und das ist deswegen für mich auch total unvorstellbar.
Ja, die Eltern hätten vor allem auch ein Veto eingelegt gegen so eine schnelle Hochzeit. Ingo und Stefanie lassen jetzt verlauten, dass sie erstmal das Jahr in Geruhsam beenden wollen und danach Silvester mit voller Kraft sich auf die Suche nach Ingos Eltern konzentrieren wollen, aber erstmal will man den Jahreswechsel vollziehen.
Das ist ja auch paradox, ne? Das ist total Schwachsinn. Also wenn du jemanden vermisst, dann ist dir auch egal, was es für eine Jahreszeit ist.
Ja, das ist total, also alles hier, dieses ganze Verhalten ist davon gekennzeichnet, dass beide offensichtlich nicht die sozial kompetentesten Menschen waren, sagen wir mal so.
Ja.
Aber irgendwie scheint auch diese junge Ehe relativ unglücklich zu sein oder zumindest irgendwie, ja, scheint das vielleicht zumindest Stefanie irgendwie aufgegangen zu sein, dass das alles ein bisschen verfrüht war und vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung. Denn beweisbarerweise ist sie seit Silvester 2017, also zwei Tage nach der Hochzeit, schon wieder bei Online-Dating-Portalen angemeldet und am 01.01.2018, drei Tage nach der Hochzeit, googelt sie, wie es funktioniert, eine Ehe annullieren oder auflösen zu lassen. Also das ist ja auch nichts, was du tust, wenn du überzeugt davon bist, dass du da was Gutes gemacht hast mit deiner Hochzeit. Das sind ja Gedanken, die macht man sich eigentlich vorher. Ne? Das spricht ja alles für komplette Überstürzung.
Ja, komplett. Also es wirkt schon fast eher so, als ob sie da irgendwie, weiß nicht, aus dem Ehestatus heraus sich irgendwelche Vorzüge erhofft hätten.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass einfach beide so ein Idealbild im Kopf hatten. Ich glaube, Ingo wollte einfach irgendwo eingebettet sein, weil er einfach auch bei seinen Eltern gesehen hat, wie die so gemeinsam durchs Leben gehen. Und das hat er einfach auch in der Mangelung von anderen Vorbildern, weil er so wenig Sozialkontakte hatte, hat er das so für sich als das erstrebenswerte Ziel herauskristallisiert. Ohne... Was wolltest du fragen?
Naja, du warst jetzt mitten im Satz, entschuldige bitte.
Ich habe den Satz verloren, was wolltest du wissen?
Achso, sorry. Du meinst irgendwie in der Mangelung anderer Vorbilder?
Ist egal, also ich glaube, er hat einfach da, ist einem Ideal gefolgt, was ihm tagtäglich vorgelebt wurde, ohne das zu hinterfragen, weil er einfach auch nichts anderes kannte. Darauf wollte ich hinaus.
Ja. Weiß man irgendwas über Stefanie? Also kommt sie aus einem ähnlichen Background? Hat sie schon vielleicht eine gescheiterte Beziehung im Vorfeld gehabt oder
ja, über so ihren, Dinge. Über ihren Background so familiär weiß ich nichts, aber ihren Beziehungsbackground, den werden wir uns nachher noch ein bisschen angucken. Auch den von Ingo, das spielt dann, wie gesagt, so ein bisschen eine Rolle im Prozesskontext. Nach Neujahr jedenfalls machen die beiden dann eine Aussage bei der Polizei und sie wenden sich auch sehr stark so an die lokalen Medien. Sie geben so das ein oder andere Interview und sie behaupten halt immer das Gleiche. Elfriede und Peter sind am 13. Dezember spontan in den Urlaub gefahren, hätten da ihre Koffer gepackt, relativ große Mengen von Bargeld mitgenommen. Also ich glaube, man will da so ein bisschen die Polizei auf so eine Spur lenken, dass die auf die Idee kommen, oh, dann könnte es ja ein Raubmord gewesen sein. Weißt du, so, die haben große Mengen Bargeld dabei gehabt und ja. Sie geben aber an, dass sie nicht so richtig wissen, wohin die gefahren sind, obwohl man eben vorher Nachbarn und Freunden gesagt hat, die wollten nach Kassel. Sie sagen halt auch, dass sie nicht wissen, wie die Eltern jetzt genau in Urlaub gefahren sind, ob die jetzt mit dem Taxi oder zu Fuß, mit der Bahn, mit dem Bus, weil Auto und Camper sind noch da. Also das ist alles sehr, sehr obskur. Und ja, im Prinzip munkeln da schon so alle um sie herum, der erweiterte Bekanntenkreis, auch die Nachbarn, dass da irgendwas nicht stimmt. Es gibt auch weitere Indizien dafür, dass da irgendwas nicht stimmt, denn beide, Elfriede und Peter, haben jeweils einen Termin versäumt in dieser Vorweihnachtszeit, den sie unter normalen Umständen niemals versäumt hätten. Elfriede hatte am 21. Dezember einen Zahnarzttermin und den wollte sie unbedingt noch vor Weihnachten durchziehen. Also sie hat quasi beim Zahnarzt so richtig Druck gemacht, dass sie noch einen Termin bekommt. Das war ein Notfall, ein zahnmedizinischer Notfall. Und den hat sie ohne Absprache, ohne Rückmeldung dann quasi sausen lassen und das hätte niemals zu ihr gepasst.
Niemals, niemals, ne.
Und Peter ist Diabetiker und besucht seit Jahren eine Diabetiker-Selbsthilfegruppe und da hat er bisher noch nie gefehlt. Und jetzt auf einmal fehlt er und dann auch noch unangemeldet, auch das passt einfach gar nicht zu seinem Charakter. Also die Zeichen verdichten sich, dass hier irgendwas komisch ist und wie gesagt, die Spatzen pfeifen es von den Dächern in Schneitach, dass die Geschichte des jungen Ehepaars nicht stimmt. Ingo verhält sich weiterhin komisch. Er sucht ja vordergründig seine Eltern mit Polizei und Medien, setzt aber deren Wohnmobil bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf rein, was ja auch wieder absoluter Hirnriss ist. Also man weiß da ja oder man merkt da ja, dass er weiß, dass die nicht zurückkommen werden. Warum sollte er das sonst tun? Das ist ja komplett Hirnriss.
Ja, das ist aber auch jetzt, also ganz offensichtlich ist dieses Vertuschen auch einfach total schlecht gemacht, ne? Also
ja, da
das ist ja ähnlich, unkontrolliert wie seine Hochzeit gewesen. So komplett impulsgesteuert irgendwie. Oh ja, jetzt sind sie weg, geht schon irgendwie klar, jetzt muss ich noch irgendwie Geld besorgen und vertick jetzt mal das Wohnmobil.
Da findet kaum Vertuschung statt. Das ist total, total ja, dilettantisch und unüberlegt. Und ja, wie gesagt, man merkt da eben auch, dass das ein Mensch ist, dem es an sozialer Kompetenz, aber auch einfach an Lebenserfahrung irgendwie fehlt, ne? Also so diesem normalen Denken.
Ja, und das wirkt so, als ob der aus irgendeinem 50er-Jahre-Roman, irgendwie so ein Kriminalroman aus den 50er-Jahren, so ein Hitchcock-Roman, so ein Verhalten gelesen hat und das versucht irgendwie zu kopieren, so komplett, wie soll man sagen, in der falschen Zeit irgendwie angesiedelt ist. Ja. So komplett unmodern.
Ja, exakt.
Als ob er nicht mitbekommen hätte, dass es Medien gibt und so wie die heutige Gesellschaft jetzt gerade tickt. Ne?
Ja. Polizisten fällt auf bei Besuchen im Haus der Familie, wo sie dann mit ihm sprechen, dass es da irgendwie teilweise frisch renoviert wirkt, so an manchen Bereichen des Hauses. Also es riecht noch so nach Putzmitteln, nach frischer Farbe. Es sieht auch teilweise frisch gestrichen aus. Aber auch das stört so ein bisschen, denn das Haus an sich ist super akkurat. Also man sieht so, das Ehepaar hat auf totale Ordnung und Sauberkeit und auch akkurat ausgeführte Arbeiten Wert gelegt. Aber diese neuen Renovierungsarbeiten, die offensichtlich durchgeführt wurden, die sind einfach super dilettantisch und schlampig gemacht worden. Also wirklich von jemandem, der es nicht kann, offensichtlich. Mhm. Und auch das befeuert so ein bisschen diese Meinung, dass da irgendwas nicht stimmt, denn das passt einfach nicht zu dieser peniblen Gesamtsituation des Hauses. Mhm. Ingo und Stefanie geben jetzt ein Interview, also die richten eine Facebook-Seite ein, wo sie um Spenden bitten, um eben die Suche nach den Eltern zu ermöglichen. Und sie bitten eben auch bei einem Fernsehinterview um Spenden. Das habe ich auch teilweise gesehen. Ich schicke dir vielleicht nachher mal einen Link, wenn ich den nochmal finde. Das ist, wenn man auch weiß, dass die beiden da die Eltern abgemurkst haben, um es mal böse und salopp zu sagen, auch schon relativ ekelhaft, wie dann Ingo in die Kamera guckt und irgendwie so mit so einem weinerlichen Tonfall, also ist so ein bisschen in sich zusammengesunken, so die Körperspannung von einer gekochten Linguini und dann so ein weinerlicher Tonfall und sagt dann irgendwie so, ja, wenn jemand irgendwie Informationen hat, wo meine Eltern sind, das wäre so das Allergrößte und bitte, bitte helfen Sie. Und Stefanie sitzt daneben und guckt irgendwie wie so ein Glas Mayonnaise, also die sagt halt einfach nichts, die sieht einfach nur, also die, ich kann es nicht besser beschreiben, ich weiß auch nicht. Es ist einfach so
skurril. Musst du das schicken. Ja, ich glaube dir das. Aber offensichtlich ganz ernst gemeint, ja, also sie versuchen da wirklich irgendwas zu spielen.
Sie versuchen da irgendwas zu spielen und sie bitten um Hinweise und sie bitten um Spenden und sie erzählen, wie toll das wäre, wenn die Eltern zurückkommen. Aber sie spielen das so schlecht und so nicht überzeugend, dass der Reporter dieses Haus verlässt nach diesem Interview und sich sicher ist, dass da gelogen wird und dass die ganz genau wissen, wo die Eltern sind. Also der hat direkt das Gefühl, das stimmt so nicht. Und der wendet sich dann auch, also direkt. Und der wendet sich dann direkt an die Polizei und erzählt von seinen Zweifeln und die erzählen ihm dann eben, dass dererseits auch schon extreme Zweifel aufgekommen sind und dass man bereits in diese Richtung ermittelt, ohne das eben Ingo und Stefanie zu sagen. Also die haben quasi die Leute um sich herum nicht besonders lange täuschen können, auch natürlich aufgrund dieser sehr, sehr dummen Verhaltensweisen, die sie an den Tag gelegt haben.
Ja, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass die Polizei das einfach so ausplaudert. Das ist eher ein Journalist, ne? Also das ist ja dann auch eine brandheiße Info eigentlich.
Ja, ich denke, man hat ihm das so unter dem Siegel der Verschwiegenheit gesagt. Ja, ist jetzt keine Neuigkeit für uns. Halten Sie mal noch ein bisschen die Füße still. Wir sind da gerade dran. Und wenn, also so irgendwie, ne? So, keine Ahnung. Die Handys von Stefanie und Ingo werden abgehört. Deren Suchverläufe online werden kontrolliert. Und so kann man dann eben auch nachhalten, dass Stefanie eben schon relativ zügig nach Annullierung der Ehe gegoogelt hat und halt auch schon wieder auf einer Dating-Plattform unterwegs war und da auch offensichtlich Kontakte geknüpft hat. Also jetzt nicht so, dass sie da nur angemeldet war. Und die Ermittler klassifizieren diesen vermissten Fall auch jetzt schon als Mord. Also denen ist auch schon klar, dass dieses Ehepaar nicht mehr auftauchen wird. Denen ist schon auch klar, in was für einer Gemengelage hier ermittelt wird, dass es hier nicht darum geht, dass einfach Leute verschwinden und vielleicht mal wieder auftauchen könnten. Ne? Hm. Und natürlich aufgrund dieser dilettantischen Vorgehensweise von Ingo und Stefanie ist denen auch klar, in welche Richtung ermittelt werden muss. Wir haben das ja schon oft genug gehabt, dass es vielleicht auch öfter mal eine Schwäche ist, dass die Polizei sich sehr schnell auf ein bestimmtes Szenario festlegt und dann nicht in andere Richtungen ermittelt. Benze Todd war so ein Beispiel, wo wir gesagt haben, ja, klar gibt es da Verdachtsmomente gegen den, aber man weiß zum Beispiel gar nicht, was es noch für andere Verdachtsmomente gegeben hätte, weil die Polizei eben sehr schnell sich darauf verständigt hat, nur in diese Richtung zu ermitteln. Aber hier ist es einfach so, hier liegt es auf der Hand. Ne? Also wenn jetzt hier was anderes rauskommen würde, könnte man der Polizei keinen Vorwurf machen, weil die beiden sich so dämlich verhalten. Hm.
Ja, und umso krasser ist es eigentlich, dass sie da anfängt, wieder auf Datingportalen zu surfen und zu agieren und irgendwie auch direkt nach Trennungsmöglichkeiten einer frisch geschlossenen Ehe zu suchen, weil ich mir denke, hey, es ist ja nicht nur so, dass sie jetzt irgendwie relativ überstürzt sich verheiratet hat, aber sie hat offensichtlich ja auch, wenn sie denn jetzt irgendwie bei der Tat beteiligt gewesen sein sollte, mal eben Menschen umgebracht. Also, weißt du, das macht die Sache ja nochmal krasser.
Beide werden am 22. Januar dann verhaftet von der Polizei, weil man sich einfach sicher ist, dass die mit diesem Verschwinden zu tun haben. Und zunächst wird Stefanie befragt und sie verweigert erst ihre Aussage. Dann gibt es dieses Gefangenendilemma. Ingo verweigert auch die Aussage, aber Stefanie denkt sich dann offensichtlich, dass er vielleicht einknicken könnte und nimmt sich eben vor, die erste zu sein, die eine Version präsentiert, damit sie vielleicht einen Vorteil hat. Hm. Und sie erzählt nun, dass Ingo seine Eltern ermordet hat. Sie war aber 35 Kilometer entfernt in ihrem Elternhaus. Sie hat damit nichts zu tun. Sie hat ferngesehen, ist früh schlafen gegangen. Und am 14.12. hat sie mit Ingo telefoniert und der hat sie wieder darum gebeten, bei sich einzuziehen. Und sie hat dann gesagt, das werden deine Eltern nicht erlauben. Und er hat dann wohl gesagt, doch, das werden sie, die sind nämlich nicht mehr da. Und da war ihr dann klar, dass die ermordet wurden und dann ist sie eingezogen. Was natürlich, also auch wenn ihre Geschichte stimmen sollte, absolut geisteskrank ist, nachdem der Partner dir gerade gestanden hat, dass er seine Eltern um die Ecke gebracht hat, dann da einzuziehen. Ne? Also, ja.
Wird nicht jeder machen, sagen wir mal so, ne?
Nicht unbedingt, nein.
Okay, das ist ihre Story. Was ist seine Story?
Ja, er sagt natürlich, dass sie ihn angestiftet hat, dass sie quasi gesagt hat, es wäre schon besser, wenn deine Eltern nicht mehr da waren, wären und quasi ihm offeriert hat, dann auch einziehen zu wollen und auch gesagt hat, dass die Ehe dann auch einfach in stabileren und besseren Bahnen sein würde, eben weil seine Eltern ja was gegen diese Eheschließung hatten. Also die beiden haben daraus so eine Generalität der Kritik abgeleitet. Man hat was gegen die Eheschließung, also hat man was gegen Stefanie und auch gegen uns als Paar. Mhm. So ist dann beiden klar gewesen, dass die Eltern weg müssen. Stefanie führt jetzt ihre Aussagen aus, also dass sie dann eingezogen ist und also nachdem Ingo seine Eltern ermordet hat und dass sie dann quasi danach in ständiger Angst vor ihm gelebt hat. Also er hat sie gezwungen, bei der Spurenbeseitigung zu helfen. Er hätte sie eingesperrt, körperlich angegriffen, was zu einer Gehirnerschütterung geführt hat. Er hätte ihr Pinselreiniger in den Kaffee getan, weil er sie vergiften wollte als Mitwisserin, aber das dann doch nicht getan. Es können allerdings keinerlei Spuren bei diversen ärztlichen Untersuchungen von irgendeiner erlittenen Gehirnerschütterung oder einer versuchten Vergiftung sichergestellt werden. Also man kann davon ausgehen, dass das Schutzbehauptungen sind, dass sie eben sich ihrer Rolle als Frau auch bewusst war. Und eben auch diesem Umstand, dass Frauen im Strafrecht auch oft so ein bisschen als Mitläuferin oder Opfer gesehen werden. Also das hat man auch bei dem Horrorhaus von Höxter, vielleicht kommen wir da irgendwann zu. Wenn man so einen Mann-Frau-Gespann hat, dann werden Frauen oft sehr mit so einem antiquierten Rollenbild betrachtet. Und man geht nicht davon aus, dass die aus Eigenantrieb heraus etwas Böses tun oder gar der Kopf der Bande sein könnten, um es mal so ein bisschen nerdy auszudrücken, ja. Sondern es ist ganz klar, wenn eine Frau dabei ist, dann ist die entweder mitgezogen worden aus Liebe oder die hatte Angst oder die ist halt selber ein Opfer. Ne? Also so, aber die würde halt so von sich aus nichts Böses tun und darauf setzt halt Stefanie jetzt auch.
Verstehe. Dabei finde ich es schon ziemlich gewieft eigentlich zu sagen, dass er Ingo irgendwie Pinselreiniger in ihren Kaffee geschüttet haben soll. Denn also auf diese Idee erstmal zu kommen, Pinselreiniger zur Vergiftung zu benutzen, woher soll man das wissen, wenn man nicht schon selbst irgendwie sich damit beschäftigt hat?
Ja genau, es gab nämlich höchstwahrscheinlich einen erfolgten Vergiftungsversuch. Offensichtlich hatte Ingo versucht, seine Eltern zu vergiften mit Muffins, die er gebacken hat. Mhm. Allerdings hatte er schlampig recherchiert und wusste nicht, dass das Gift, das er verwandt hat, bei Erhitzung quasi seine Wirkungsweise verliert, weil dann die molekulare Struktur sich ändert und eben nicht mehr wirksam ist.
Ja.
Es gab also offensichtlich einen Vergiftungsversuch und wahrscheinlich hat man sich im Zuge dessen dann auch mit Terpentin, also eben Pinselreiniger, beschäftigt. Ich kann mich erinnern, mein Vater hatte auch immer Terpentin auf seiner Werkbank stehen. Und mir wurde auch als Kind schon eingebläut, da bloß die Finger von zu lassen, weil das hochgiftig ist. Also das liegt halt nahe, dass vielleicht auch Ingos Vater als vielleicht auch Heimwerker, Bastler sowas auch gehabt hat und der Zugang einfach da war. Ne? Die Polizei kann allerdings auch widerlegen, dass das irgendwie großartig von Ingo ausging oder nur von Ingo, denn sie können WhatsApp-Verläufe der beiden wiederherstellen und direkt am 14. Dezember, also am Tag nach dem Verschwinden des Ehepaares, das nimmt man jetzt als Tattag an, die wurden seit dem 13. Nicht mehr gesehen und man geht davon aus, dass die da ermordet wurden, haben sich beide über das mögliche Strafmaß unterhalten, bei Mord, bei Anstiftung, haben sich irgendwelche Urteile und Gesetzestexte hin und her geschickt, also forensische Spuren Deluxe hinterlassen, dass da auch ein Austausch stattfand über eben diese Thematik, ne?
Richtige Profis.
Ja, und gerade Ingo, ne? Ingo hat als IT-Techniker irgendwie gearbeitet, hat auch noch dual studiert. Also der hätte zumindest eigentlich die Weitsicht haben müssen, dass eben dieser digitale Fingerabdruck hinterlassen wird bei allem, was du tust, ne?
Sollte man meinen, ne? Weiß man denn jetzt, was wirklich passiert ist? Und die Frage wäre natürlich auch, wie die beiden nun schlussendlich ums Leben gekommen sind.
Ja, kann ich auch noch zukommen, ja. Weiteres belastendes Element: Ingo wird jetzt seine organisatorische Ader so ein bisschen zum Verhängnis. Denn wie er beispielsweise Listen schrieb, um Lieferdienste zu bewerten oder eben sich Aufgaben zu strukturieren, hat er eben auch die Aufgaben der Leichen- und Beweismittelbeseitigung in eine Liste eingeteilt. Da stand dann, wer was entsorgt, also durch ein S oder ein I. Stefanie Ingo war dann gekennzeichnet, wer was tut. Es waren Zeitfenster dafür festgelegt. Da war eben auch ersichtlich, dass Ingo eben diese schlampigen Renovierungsarbeiten am Haus eben durchgeführt hat, weil die Tat relativ blutig war und eben Blutspritzer, andere DNA-Spuren, Körperflüssigkeiten, Hirnmasse, was weiß ich, irgendwo gelandet ist und er dann eben, ja, dem Herr werden musste. Also da, und das ist so minutiös, diese Listen, da geht es dann auch darum, dass auch Möbel gestrichen werden müssen, neu tapeziert, irgendwas verspachtelt. Also da sind, man kann anhand dieser Listen auch genau ersehen, wo was gemacht wurde und kann dann auch rekonstruieren, in welchen Räumen, wo irgendwelche Gewaltszenarien offensichtlich ja eingetreten sind.
Wow, okay. Also er hat quasi unbewusst die gesamte Tat dokumentiert.
Genau. Konfrontiert mit diesen Erkenntnissen knickt Stefanie nun ein. Sie verrät den Polizisten, wo sich ihre Schwiegereltern befinden. Die waren die ganze Zeit quasi in greifbarer Nähe. Die hatte Ingo in der Garage vergraben, quasi so halb eingemauert vergraben. Die waren in Säcke gepackt und in Salz eingelegt, um eben das, ja, das Stinken, das Verwesen zu behindern, um Geruchsbildung vorzubeugen. Das war tatsächlich relativ vorausschauend gemacht von ihm. Also die waren quasi konserviert und man hatte eben auch Koffer mit Kleidung da entsorgt, um eben dieses Reiseszenario glaubhaft erzählen zu können. Ne? Also wenn dann Leute irgendwie gesagt haben, die sind noch nicht verreist, dann konnte man sagen, doch, guck mal hier im Schrank, da fehlen die 5 Jeans und so weiter. Also man konnte das dann so ein bisschen untermauern, ja, dass da was fehlt. Ne? Es war natürlich haarsträubend dumm, dass die nicht mit ihrem Auto gefahren sind, dass man auch nicht sagen konnte, haben die ein Taxi genommen, sind die mit dem Zug gefahren, es gibt keine Zugtickets gekauft worden. Alles war halt haarsträubend dumm, aber an die Klamotten hat man halt gedacht. Ne? Die Tatwaffe befindet sich ebenfalls bei diesen oder in diesem Leichenversteck. Es handelt sich um einen Zimmermannshammer, eben aus dem Werkzeugbestand von Peter. Und so kann man rekonstruieren, dass Ingo seine beiden Eltern eben mit diesem Zimmermannshammer erschlagen hat.
Schrecklich.
Ja, also der DNA-Abgleich von dem Blut auf dem Hammer und von den Leichen bestätigt das dann auch. Elfriede kann tatsächlich auch nur durch den DNA-Abgleich hundertprozentig identifiziert werden, denn die Schläge haben primär ihr Gesicht getroffen. Das ist also nicht mehr kenntlich und auch die zahnmedizinische Untersuchung kann das Gebiss nicht mehr so rekonstruieren, dass man einen Gebissabgleich machen kann. Das ist halt quasi...
Boah.
Ja. Und so bleibt der Polizei zur finalen Identifizierung oder ja, Verifizierung ihres Todes eben nur der DNA-Abgleich.
Schrecklich. Das geht mir nicht in den Kopf. Ich meine, das geht mir, diese extreme Gewalt geht mir ohnehin nicht in den Kopf, aber dann auch noch seinen eigenen Eltern gegenüber, weißt du? Also, die ihn großgezogen haben. Sein Vater war sein großes Vorbild und all das, weißt du, die haben ihn einfach irgendwie, keine Ahnung, ihm das Leben geschenkt, ne? Sie haben ihn in eine Wiege gelegt und alles drum und dran, Milch gegeben, einfach wirklich zum Erwachsenen werden lassen. Und all das und all diese Liebe, die sie da reingesteckt haben, da sollen sie von mir aus noch so speziell gewesen sein, dass ein Mensch dann in so einem Moment einfach darüber hinwegsehen kann oder einfach so emotionslos sein kann. Das geht mir nicht in den Kopf.
Ja, das sind wir schon zwei. Ich kann das auch absolut nicht verstehen. Man kann nun rekonstruieren, dass Elfriede höchstwahrscheinlich geschlafen hat. Also man weiß auf jeden Fall, dass sie im Bett lag. Ja. Und so Ingo einfach quasi über ihr stehend diese Schläge ausgeführt hat. Mindestens 13 Mal mit diesem Zimmermannshammer ins Gesicht. Da wird auch keine Gegenwehr mehr möglich gewesen sein. Also keine Ahnung, wenn sie geschlafen hat, ist sie wahrscheinlich so nach dem ersten Schlag wach geworden. Aber ja.
Dann war es das. Aber
Peter
wie schrecklich. Und Peter, genau, ja.
Genau, Peter hat offensichtlich den Tumult im Schlafzimmer gehört. Das ist ja nun auch eine Tatbegehung, die nicht leise vonstatten geht.
Ja.
Und wurde dann offensichtlich beim Betreten des Schlafzimmers auch angegriffen. Also der wusste wahrscheinlich gar nicht, was passiert, worauf er sich einstellen muss. Und sobald er die Türschwelle überquert hat, wurde auch er mit diesem Hammer angegriffen. Er hat dann insgesamt circa 12 Schläge in der gesamten Kopfregion. Also bei Elfriede hat er sich, wie gesagt, aufs Gesicht konzentriert oder beinahe ausschließlich das Gesicht betroffen. Peter wurde 12 Mal so am gesamten Kopf getroffen. Also der hat sich dann offensichtlich noch umgewandt, versucht zu flüchten, wurde dann letzten Endes unter dem Esstisch quasi erschlagen. Vielleicht hat er da Schutz gesucht, noch unter dem Tisch, keine Ahnung. Also da wurde, dann ist er dann quasi zur Strecke gebracht worden. Es gibt absolut keinen Zweifel an der Schuld von Ingo für die Polizei. Also er hat sich ja vorher schon verdächtig gemacht. Stefanis Aussage unterstreicht das Ganze. Sie zeigt sich extrem kooperativ, streitet aber jede Mitschuld ab. Sagt, wie gesagt, sie sei zu Hause gewesen, erst am nächsten Tag informiert worden und dann habe man sie gezwungen, quasi bei der weiteren Beseitigung und so weiter zu helfen. Aber das nimmt die Polizei eben nicht ab aufgrund der Chatverläufe und auch dieses, dass sie gezwungen wurde, da ein normales Leben in Anführungsstrichen mit Ingo zu führen und das nur aus Angst getan hat. Auch das nimmt man ihr nicht ab, denn das Verhalten in der Haft spricht einfach komplett dagegen. Denn beide sitzen in anderen Untersuchungsgefängnissen, die sind nicht zusammen inhaftiert, die sitzen in verschiedenen Städten, schreiben sich aber hin und wieder, also beide gegenseitig glühende Liebesbriefe. Also nicht unbedingt das Verhalten, das man an den Tag legen würde, wenn man Angst vor jemandem hat und froh ist, aus diesem Kreislauf herauszukommen. Ne? Also, dass das eine sehr, sehr toxische Beziehung ist, das ist ganz klar. Aber dass Stefanie hier offensichtlich auch so ein bisschen lügt, um die eigene Rolle runterzukochen, ist eben auch klar.
Eieieiei, wie schrecklich das für Peter gewesen sein muss, in dem Moment zu realisieren, was gerade passiert, und dann von seinem Sohn mit einem Hammer angegriffen zu werden. Mit der absoluten Klarheit und dem Bewusstsein, dass sein Sohn ihn töten möchte. Denn er hat es ja gerade mit angesehen, wie sein eigener Sohn auf seine Ehefrau, auf seine Mutter einschlägt.
Genau, das ist kein Streit. Das ist auch kein Streit, der irgendwie in einer Form eskaliert, die vollkommen übers Ziel hinausschießt, wo einer dem anderen vielleicht eine Ohrfeige gibt oder so. was schon zu viel des Guten ist, gerade auch im familiären Kontext, sondern hier kommt diese Realisation, die Frau, mit der ich mein Leben geteilt habe, ist wahrscheinlich tot durch unseren Sohn und der trachtet jetzt mir nach dem Leben. Das ist ja eine grauenhafte Erkenntnis. Stefanie hat, wie gesagt, in der Untersuchungshaft noch relativ bereitwillig mit der Polizei gesprochen. Vor Gericht selber schweigt sie dann. Wahrscheinlich auch irgendwie, ja, wie gesagt, es gab dieses Gefangenendilemma vermutlich in der Untersuchungshaft. Sie hatte Angst, dass Ingo möglicherweise zuerst sprechen könnte, hat sich dann entschieden, das eben, also proaktiv zu sein. Und jetzt hat man eben diese Dynamik, dass die beiden sich fleißig Liebesbriefe hin und her schicken. Jetzt hat man wahrscheinlich auch einander wieder des Rückhaltes versichert und jetzt hat man sich darauf geeinigt, eben Maul zu halten. Und so startet der Prozess. 21 Verhandlungstage sind angesetzt, 65 Zeugen geladen, darunter eben auch Ex-Partner von beiden. Besagte Franziska, die zuvor mit Ingo zusammengewohnt hat, und auch ein Ex-Freund von Stefanie, zwei Ex-Freunde von Stefanie. Mhm. Ja, das formt dann so ein bisschen ein Bild der beiden Charaktere und ja, lässt erahnen, wie diese Beziehung höchstwahrscheinlich in ihrem Innenleben ausgesehen hat.
Was für ein Bild von Stefanie ist denn jetzt dabei rumgekommen?
Ja, kein gutes. Ein Ex-Freund sagt aus, dass er in der Beziehung von Stefanie oder durch Stefanie immer wieder auch Gewalt ausgesetzt war, dass sie sehr, sehr jähzornig war, dass sie immer wieder Streit gesucht und provoziert hat und auch handgreiflich geworden ist ihm gegenüber und auch ja immer wieder Gegenstände zu Bruch ging. Interessanter Fakt dazu, ich habe jetzt die Tage tatsächlich, ich glaube, das war Stern oder Spiegel, gelesen. Also ich finde, wenn man so über Gewalt in Beziehungen spricht, dann hat man immer den Mann vor Augen, der die Frau irgendwie schlecht behandelt. Und ich glaube, dass der überwiegende Teil von Gewalt in Beziehungen auch von Männern ausgeübt wird. Ja, das, also wir haben ja dieses Wort Femizid, was seit einiger Zeit für das eingesetzt wird, was man früher als Beziehungsdrama bezeichnet hat. Und die Zahl der Femizide ist erschreckend in Deutschland und auch in deutschen Nachbarländern. Ja. Ich glaube, jeden zweiten oder dritten Tag versucht ein Mann, eine Partnerin oder Ex-Partnerin zu ermorden. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn.
Voll.
Ich habe jetzt aber gelesen, Spiegel oder Stern hat gesagt, 50% aller Männer machen im Laufe ihres Lebens Erfahrungen mit Gewalt in der Beziehung. Das ist ja auch eine Zahl, mit der man so nicht gerechnet hätte. Es scheint also...
Die Hälfte ist heftig, ja.
Ja, es scheint also ein Phänomen zu sein, dass das generell viel verbreiteter ist, als man denkt. Und diese unglaublichen Gewalt-Peaks, wo es dann auch zu krassem Stalking kommt, zu Morden, Mordversuchen, das scheint eher so eine Männerdomäne zu sein, aber dass Frauen, so wie Stefanie in diesem Fall, eben auch gewalttätig in Beziehungen sein können, scheint keine Seltenheit zu sein.
Reden wir denn jetzt von körperlicher Gewalt oder von psychologischer Gewalt?
Körperlicher vielleicht? Gewalt,
ja. Okay, krass. Also der Statistik nach würde es bedeuten, dass einer von uns beiden sowas schon mal erlebt hat.
Ja, crazy, oder? Ich bin's nicht, aber...
ich auch nicht.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ein Freund aus Studienzeiten, eher mein Freund als deiner, der hatte tatsächlich eine Freundin, die ihn geschlagen hat, regelmäßig.
Ja, ich erinnere mich, ich musste auch an ihn denken.
Und die hat ja tatsächlich auch einmal mich geschlagen.
Ja, stimmt. Hast du mal erzählt.
Weil irgendwie wir zusammen kochen wollten zu dritt und er und ich haben gekocht. Sie hatte so ein Telefonat mit einem Dozenten geführt. Das hat viel, viel länger gedauert als gedacht. Und wir hatten beschlossen, wir kochen dann schon mal. Dann freut sie sich, wenn sie fertig ist. Das Essen ist fertig. Und sie kam in die Küche. Wir waren gerade fertig mit Kochen, aber hatten doch nicht aufgeräumt. Und man sah halt, dass da gearbeitet wurde. Und es war noch so ein bisschen unordentlich. Wir wollten das aber machen. Und sie ist komplett steil gegangen, wie die Küche aussieht. Und hat ihm dann auch ist ihn so angegangen und ich habe gesagt, komm, beruhig dich doch so, wir machen doch gerade sauber. Und dann hat die mir eine Ohrfeige gegeben und ich war so total baff, weil ich dachte, Alter, was? Also, wow. Ne? Also, ja.
Wow.
Und ich musste dann auch, ich dachte dann, okay, ich gehe jetzt, bevor ich Dinge sage, die ich bereuen werde. So, ich musste dann wirklich gehen und erstmal durchatmen, weil ich war so fassungslos, ne? Weil ich wusste, dass das passiert, dass er öfter von ihr angegangen wird, aber dass sie in so einer nichtigen Situation dazu übergeht, auch mir eine zu batschen, war so für mich so absurd einfach.
So weit weg, an sowas hättest du niemals gedacht, ne?
Also, ja, ja.
umso richtiger, dass du da rausgegangen bist. Hast du ihn da mitgenommen oder ist er dort geblieben?
Nee, er ist mitgekommen, aber dann wieder hingegangen. So, ne? Also,
ja. Weißt du, wie der Abend ausging? Also keine haben die sich dann, weißt du nicht mehr, ne? Wow, krass, heftig. Ja, und das ist wahrscheinlich kein Einzelfall.
Auf jeden Fall, wie gesagt, scheint Stefanie auch jemand, ich will auch ganz kurz hier nochmal vorausschicken, ne? Dass man jetzt darüber spricht, dass sowas auch Männern geschieht, heißt nicht, dass man relativiert, dass Frauen extrem oft Opfer werden. Ich finde das immer so ein bisschen schade, dass man in so einer Diskussion, wenn man auf eine Seite hinweist, dass dann immer unterstellt wird, dass man andere Dinge klein machen oder relativieren möchte. Jede Form von Gewalt in der Beziehung ist komplette Scheiße, egal von wem sie ausgeht. Und uns ist vollkommen klar, dass diese tödliche Gewalt leider sehr, sehr oft gegen Frauen ausgeht und das ist und auch diese Stalking-Problematik, einer unserer ersten Folgen, haben wir drüber gesprochen, Obsession, die Folge, das sind Dinge, die sind uns gewiss, aber wie gesagt, es gibt eben auch manchmal die andere Seite und Stefanie scheint eben eine Frau gewesen zu sein, die, ja, sehr viel Wut in sich getragen hat und das auch einfach an ihrem Partner ausgelassen hat.
Ja, vielleicht noch dazu ganz kurz, also es ist ja natürlich jetzt irgendwie blöd, dass ich als Mann das sage, aber ich finde, du musst dich deswegen auch gar nicht rechtfertigen, denn wer uns kennt, sollte wissen, dass wir uns dessen halt bewusst sind und dass wir komplett transparent damit umgehen und sehr aufgeklärtes Weltbild haben und von daher niemals irgendwie sowas vernachlässigen oder irgendwie so unter den Teppich kehren wollen würden oder sowas. Gar nicht, sondern es geht ja jetzt wirklich darum, dass wir jetzt über einen Einzelfall gesprochen haben, um einfach durch Zufall quasi ein Beispiel für eben diese 50%-Statistik zu liefern.
Ja.
Mehr nicht.
Weitere Zeugenaussagen legen auch nahe, dass Ingo jetzt nicht unbedingt Stefanis große Liebe war. Also, dass sie einfach jemanden gesucht hat, dass sie einfach eine Form von Halt gesucht hat, eine Partnerschaft, aber jetzt nicht unbedingt, dass Ingo sein musste. Sie hatte ihn halt über eine Dating-Plattform kennengelernt, hat dann aber noch parallel auch relativ lange mit anderen Kontakt gehabt, auch andere gedatet. Und zum Zeitpunkt, als sie Ingo kennenlernte, war sie auch von einem anderen Freund schwanger tatsächlich.
Ui.
Hat dieses Kind aber verloren und er hat dann getan, was jeder Mann mit Ehrgefühl tun würde und sie verlassen. Natürlich war das jetzt ein Scherz, ne? Das ist natürlich ein totaler Scheiß-Move. So nach so einem Verlust von einem gemeinsamen Kind, gut, auch wenn es vielleicht nicht gewollt war, aber dann die im Stich zu lassen.
Ja.
Ja, und sie hat sich dann eben Ingo zugewandt, nachdem diese eine Option, Beziehungsoption eben weggefallen ist. Wahrscheinlich, weil sie da eben, das hatten dann Zeugen gemutmaßt, dass sie da eben die angestrebte Stabilität einfach gesehen hat. Also sie hat sich ein stabiles Leben gewünscht, möglichst auch ohne besonders viel Eigenleistung, also Ehefrau sein, klassisches Rollmodell, der Mann, der Verdiener ist, am besten auch mit vorhandenem Haus. Und Ingo schien da einfach so gut zu passen ins Bild, ne?
Jetzt ist natürlich, jetzt haben wir Steffi in einem sehr schlechten Licht dargestellt oder anders gesagt, wir haben ihre dunkle Seite jetzt kennengelernt. Jetzt ist es natürlich ganz wichtig, dass wir nochmal auf Ingo schauen, denn immerhin ist er hier der Tatverdächtige. Was weiß man denn über ihn, über seine vergangenen Beziehungen oder diese eine und warum hat man irgendwas herausfinden können, wieso er jetzt auf einmal dazu in der Lage war, so eine krasse Tat zu verüben?
Ja, Franziska, die wie gesagt auch einige Monate mit Ingo und seinen Eltern in einem Haus gewohnt hat, kann da die Figur Ingo und auch dieses elterliche Zusammenleben etwas besser beleuchten. Und da war es offensichtlich auch nicht so, wie es nach außen immer schien. Ingo war wohl recht eng mit seinem Vater, hatte aber kein gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Ingo hat seine Mutter offenkundig primär als Haushaltskraft betrachtet und auch irgendwie so als störendes Element. Es gab auch häufig relativ handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden. Ingo hat auch immer wieder mal eine Ohrfeige bekommen für irgendwie schlechtes Benehmen. Und die beiden haben also sehr, sehr viel gestritten. Franziska sagt aber auch aus, dass die Beziehung zwischen ihr und Ingo von Konflikten geprägt war. Er war wohl sehr, sehr eifersüchtig, hat sie immer wieder eingesperrt und nicht rausgelassen.
Krass.
Das ein oder andere Mal, wenn sie irgendwelche Hausarbeiten nicht ausführen wollte, hat er sie geschubst oder mit dem Kopf gegen irgendwelche Wände oder Arbeitsplatten geschlagen. Also er ist wohl auch da öfter sehr aggressiv ihr gegenüber gewesen.
Okay, also hat er offensichtlich diese aggressive und brutale Seite vorher schon gehabt.
Ja, selbst wenn sie irgendwie krank war, hat er sie dann irgendwie auch mit körperlicher Gewalt zu Hausarbeiten bewegt, weil das für ihn offensichtlich keine Option war, das selber zu tun. Also er hatte, wie gesagt, dieses komplett klassische Bild, Haushalt ist Frauensache.
Mhm.
So zeigt sich Franziska dann relativ froh darüber, dass die Beziehung geendet hat. Hat sie aber auch nicht selber beendet, also Ingo hat sie dann irgendwann beendet und zwar wegen Franziskas Übergewicht. Also er, obwohl er nun selber nicht unbedingt ein Adonis war, hat wohl immer wieder darauf, oder ist, er ist ja nicht gestorben, hat er wohl immer wieder sehr penetrant darauf rumgehackt, dass sie doch bitte abnehmen möge, weil sie übergewichtig war, hat ihr irgendwelche Ernährungspläne geschrieben und sie zum Sport angehalten und sie immer wieder damit aufgezogen, dass sie eben übergewichtig ist. Und ja, das war dann irgendwann der Trennungsgrund.
Kaum zu glauben, ne?
Ja, also er hat sie gezwungen, sich mehrmals täglich zu wiegen und sie dann quasi immer beleidigt, wenn dann das Ergebnis feststand. Ja, ja, also ein richtiges...
Boah, was für eine A-Pünktchen-Pünktchen-Nummer.
Ja, ein Dirnenspross, definitiv. Ja, obwohl, nee, sorry Elfriede, das ist nicht gut. Also ein Arschloch, nee, er ist ein Arschloch.
Nee,
ist ein,
aber wir wissen, wie du es gemeint hast.
Er ist ein Arschloch.
Ja. Also das ist krass, ne? Das ist krass. Ich wollte gerade noch sagen, dass so dieses Ausmaß der Brutalität ja irgendwie auch ein Spiegelbild dessen sein muss, wie er zu seinen Eltern gestanden hat. Und dass ich glaube, dass sich da über die Jahre und Jahrzehnte sehr viel Frust und Wut aufgestaut hat, weil er sie wahrscheinlich für ganz viel verantwortlich gemacht hat.
Safe.
Für seine eigene Situation, für sein Aussehen, für vielleicht auch die Schwierigkeiten, die er irgendwie als Kind und Jugendlicher hatte im Ort. Und ich glaube, da kommt wirklich extrem viel zusammen. Und dann hat er vielleicht bei Stefanie gehofft, dass es die Richtige sein könnte, sich vielleicht relativ schnell in sie verliebt. Und ich weiß nicht, dann führte vielleicht eins zum anderen und hat irgendwie so eine Dynamik entwickelt, so eine Eigendynamik, die dann nicht mehr kontrollierbar war.
Ja, hundertprozentig. Zudem sagt Franziska auch aus, dass Ingo ein relativ deutliches Alkoholproblem hat, also dass der viel zu viel Alkohol konsumiert und dass dann auch seine Launen natürlich entsprechend potenziert, ne, ist ja ganz klar.
Ja.
Alkohol, wie viele Rauschmittel, ist ja einfach ein Stimmungsverstärker, ne? Deswegen sollst du ja diverse Drogen auch beispielsweise nicht konsumieren, wenn du irgendwie gerade eine depressive Phase hast oder so, weil das einfach deine gegenwärtige Stimmung verstärkt. Und Alkohol hat ja auch eben diese Wirkung häufig. Ja, auf jeden Fall haben wir da einfach bei beiden Persönlichkeitsschilderungen, die nicht unbedingt vorteilhaft sind und die eben darauf hindeuten könnten, dass ja beide auch eine explosive Mischung sind zusammen. Ne? Und so ergeben, ergeben auch eben WhatsApp-Auswertungen, dass es da wohl auch zu Gewalt von seitens Ingo an Stefanie kam, dass aber Steffi auch offensichtlich auch nicht ohne war, auch psychisch sehr Druck ausübend und manipulativ war. Also auch deren Beziehung scheint eben komplett krank gewesen zu sein. Ne? Also und das aber auch wirklich beidseitig. Ne? Und es ist dann auch irgendwie nachvollziehbar, dass tatsächlich es von ihr kam, dass doch gefälligst die Eltern zu sterben haben, dass sie dann einziehen wird, dass dann die Zukunft auch rosiger aussieht.
Und was für ein Zeitraum war das denn jetzt insgesamt mit den beiden? Du hast ja gesagt, die haben relativ kurzfristig geheiratet, innerhalb weniger Tage diesen Entschluss gefasst. Wie lange war das denn alles? Ich meine, wenn du das so erzählst, dann klingt das so wie irgendwie so eine toxische Beziehung, die sich über Jahre entwickelt hat und irgendwie so geführt wurde. Aber es können ja eigentlich nur wenige Wochen gewesen sein.
Ja, das waren, ich weiß es nicht genau, aber es waren nur ein paar Monate. Es ist super schnell gegangen alles.
Das ist doch echt verrückt.
Ja, es gibt dann, wie gesagt, es werden dann vor Gericht auch irgendwie Sachen ausgewertet, wo dann irgendwie auch eben deutlich wird, dass, wie gesagt, Stefanie auch psychische Gewalt an Ingo ausübt. Also wo Ingo dann Videos aufnimmt, wo er sich selbst verletzt hat und dann auch davon spricht, dass er sich umbringen will, um Stefanie seine Liebe zu beweisen. Und offensichtlich diese Selbstverletzung auch irgendwie als Liebesbeweis dienen. Also das scheint, wie gesagt, einfach krank gewesen zu sein, diese Dynamik, die da zwischen den beiden geherrscht hat. Ne? Und
aber ist es denn jetzt so, dass man sagen kann, dass so dieser Auftrag dann von Stefanie kam, dass das so ihr Wunsch war?
Ja.
Kann man das so sagen? Wurde das so festgestellt?
Also beide, ich habe die Chatverläufe nicht gelesen, die liegen halt dem Gericht vor. Wahrscheinlich kann man die auch sogar einsehen, wenn man irgendwie manchmal kann man Gerichtsakten auch einsehen.
Ja.
Habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich denke, also das Urteil hat deutlich gemacht, dass aus den Chats hervorgegangen ist, dass Stefanie klar den Wunsch geäußert hat und ihn klar angestiftet hat, seine Eltern zu töten, aus dem Wunsch heraus ungestört dieses Haus bewohnen zu können gemeinsam.
Krass.
Er hat das dann eben getan, weil er dann sich erhofft hat, dass dann eine friedliche Beziehung nach seinen Wünschen geführt werden kann. Und so werden dann eben beide zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Sie wegen Anstiftung, er wegen der Begehung. Und ja, wie gesagt, man kann eben auch nachhalten, dass da die Planung relativ lang gedauert hat. Also es wurde nach diversen Giften gegoogelt, nach giftigen Pflanzen, nach verschiedenen anderen Vorgehensweisen. Und letzten Endes ist es dann, warum auch immer, der Hammer geworden. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache. Also man sollte ja meinen, wenn er schon irgendwie seine Eltern tötet, dann, dass er vielleicht irgendwie den Drang haben könnte, es möglichst sanft zu tun. Ne? Also daher diese diese Giftgeschichte. Ne? Aber er entscheidet sich ja im Prinzip für
ein fieses Gemetzel, für ein Abschlachten.
Ja, für die Art der Tatbegehung, die am grausamsten ist fast schon. Ne?
Ja, ja, genau. Und nochmal, der Vater kam rein und hat ihn auf frischer Tat ertappt.
Ja.
Das ist auf jeden Fall heftig.
Ja, das ist mehr als heftig. Auch wieder so eine Situation, wo ich mich nicht reinversetzen möchte. Ne? Also wir hatten das in dem Jennifer Pan-Fall. Die Folge heißt Ansporn für die Leute, die vielleicht jetzt irgendwie später zu uns kommen. Wenn du dann als Elternteil irgendwie diese Realisation hast, dass dein Kind nach deinem Leben trachtet, ne? Und da war es ja nochmal besonders dramatisch, weil der Vater, Han hieß er, glaube ich, diesen Schuss in den Kopf sogar überlebt hat und dann quasi seine tote Frau fand und eben in der Gewissheit, dass seine Tochter dafür verantwortlich ist, ne?
Ja. Es ist einfach nur, es ist schrecklich und ich finde, man hat so das Gefühl, dass er ja, war ja offensichtlich, hat eine gewisse emotionale Kälte besessen zu dem Zeitpunkt mal wenigstens und ich würde auch fast so weit gehen zu behaupten, dass er auch psychisch nicht wirklich stabil war, weil er ja offensichtlich anfällig war für, ja, ich will jetzt nicht sagen Manipulationen, aber doch hat er in relativ kurzer Zeit dann offensichtlich, weil du hast ja gerade gesagt, dass sie ihn dort auch in der Zeit sehr stark beeinflusst hat, all das über seine Liebe, über dieses Rollenbild, was er auch hatte, hinsichtlich der Vorbildfunktion seines Vaters und so weiter gestellt, um dann mir nichts, dir nichts, derartig grausam seine Eltern umbringen zu können. Und ich finde, aus diesem Grund kann man wirklich davon sprechen, dass er also mal mindestens anfällig war, manipuliert zu werden oder halt ein schwaches Rückgrat hatte.
Gut, inwieweit da Liebe vorhanden war für seine Eltern, ist ja auch wieder eine Frage. Ob das nicht vielleicht auch eine toxische Eltern-Sohn-Beziehung war und ob er vielleicht auch aus sich heraus schon ab und zu den Gedanken hatte, dass es vielleicht gut wäre, wenn die sterben. Also es fällt mir halt so schwer, mir vorzustellen, dass wenn diese Saat nicht gelegt ist, dass man sich so schnell einfach mit dem Versprechen einer dann harmonischen Beziehung davon überzeugen lässt, seine Eltern, die man liebt, so zu töten. Also ich glaube, dass der Gedanke vielleicht einfach bei ihm schon mal zumindest Fuß gefasst hatte, einen Fuß in der Tür hatte, sagen wir mal so.
Und vielleicht auch hier und da schon mal mehr oder weniger konkret war und jetzt quasi der letzte Anstupser noch, der fehlte nur noch und Steffi hat ihn dann eben dementsprechend ausgeübt.
Exakt, ja.
Das kann sein. Das kann durchaus sein, ja. Das kann sein.
Also Stefanie hat einfach, vielleicht war er zu feige und Stefanie hat einfach die passende Belohnung versprochen, weißt du?
Und die passende Belohnung versprochen und die richtigen Worte gefunden, die er brauchte, um das zu machen. Ne? Also wer weiß, mit welchen Attributen sie jetzt diese Tat auch verbunden hat. Ne?
Exakt.
Ne? Also zeig mal, was du kannst.
Sei mal ein Mann.
Oder was was. Ja, sowas halt. Ja.
Hab mal Eier, genau.
Ja. Ja.
Also ein ja, wirklich grauenhafter Fall, kann man sich wirklich nicht vorstellen in diesem Ablauf. Nee. Ja, Fall durch für heute. Ich muss auch sagen, ich habe keine Nebenkategorie mitgebracht, weil ich das heute so schnell, wie es der Fall zulässt, abwickeln wollte, eben eingedenk der Tatsache, dass ich morgen arbeiten muss. Aber jetzt haben wir auch relativ lange darüber gesprochen.
Genau.
Ich freue mich aber schon drauf, irgendwie die Reaktion von der Community zu lesen, vor allem bei Insta. ich freue mich auch irgendwie so auf alles Weitere. Ich habe gerade so ein richtiges Hochgefühl, auch was den Podcast angeht, weil man irgendwie das Gefühl hat, es passiert so viel. Ich habe schon jetzt wieder Bock auf die nächste Radiofolge.
Ich auch. Ja, ich auch. Das ist schon. Und das ist halt das Coole, die nächsten beiden Radiofolgen sind ja schon im Kasten und wir wissen ja, wie sie so werden. Also
ja.
Es ist auch, glaube ich, auf jeden Fall was ganz, ganz Schönes passiert und ich kann das total verstehen. Also ich teile diese Euphorie mit dir, du weißt das. Wir freuen uns tierisch über all das, was jetzt hier gerade passiert und das ist einfach, wir sagen es jetzt mal, aber es ist einfach so unglaublich alles.
Ja, und das ist es eben dank euch. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal ein absolut ernst gemeintes, von Herzen kommendes Dankeschön, dass ihr einfach so geil seid und uns so unterstützt und eben auch ermöglicht, dass wir wahrscheinlich so Richtung Mai den Spin-off-Laber-Podcast starten, was wir eigentlich ursprünglich vorhatten. Und ich freue mich tatsächlich auch darüber, mit dir einfach mal über leichte Themen oder auch schwerere Themen reden zu können, ohne dass wir von Mord, Totschlag und Verstümmelung sprechen, sondern einfach nur den total alltäglichen Wahnsinn beleuchten. Ich will noch was dazu in privater Sache auch sagen. Viele von euch teilen aufgrund der Tatsache, dass ich ja relativ offen mit meiner depressiven Phase umgegangen bin, ihre eigenen Depressionsgeschichten oder psychischen Kämpfe, die sie ausfechten. Und immer wieder kam dann auch die Frage, ob ich nicht irgendwie vielleicht ein Format machen möchte, wo ich darüber spreche, wie ich da rausgekommen bin und was mir geholfen hat. Und ehrlich gesagt habe ich da ein bisschen Schiss vor. Also ich will mit Daniel diesen Spin-off machen, dass wir über Gott und die Welt reden. Aber dieses ganze psychische Gesundheitsthema, psychische Probleme, dunkle Phasen, das ist so sensibel und so individuell, dass ich mir da wahrscheinlich nicht zutraue, irgendwie was zu sagen, weil da jeder irgendwie seinen Weg finden muss und ich könnte höchstens erzählen, was meine Realität war und das ist vielleicht auch nicht unbedingt zielführend.
Von außen betrachtet würde ich sagen, tut es gewiss ganz gut, auch mal über andere Dinge zu sprechen. Und ich denke, wir haben ja hier sehr viele dunkle Themen. Würden wir jetzt oder würdest du jetzt in einem speziellen Format zu diesem Thema nur dieses Thema beleuchten, dann wäre das doch sehr dunkel und durch diese Betroffenheit einfach sehr nah. Und ich glaube, dass man diese Themen sehr gut immer noch unterbringen kann an geeigneten Stellen, ob es bei Blutrausch ist oder beim Spin-off. Aber ich glaube, so eine Ausgewogenheit mit positiven, lustigen Dingen oder halt, wir beide interessieren uns halt auch sehr fürs Essen und Kochen. Das ist eine Leidenschaft. Ich habe dir heute 2 oder 3 Links schon wieder geschickt mit irgendwelchen Gerichten. Ich glaube, sowas ist halt irgendwie, tut gut für die Seele.
Was Daniel durch die Blume sagen möchte, unser absolutes Wunschformat wäre, dass wir rumreisen und Restaurants testen.
Leute, jetzt ganz ehrlich, okay, jetzt hauen wir aber richtig raus, ne? Jetzt haben wir es doch noch geschafft, den Bogen zu finden. Sollte von euch da draußen jemand ein cooles Restaurant haben und Lust haben, uns einzuladen, wir sagen nicht nein. Es ist einfach, wie es ist.
Ey, tatsächlich ist eine junge Dame quasi in der Warteschlange für eine Zuhörerfolge und die besitzt mit ihrem Mann zusammen, gar nicht so weit von unserer Heimat, ein italienisches Restaurant.
Ohne Spaß.
Ohne Spaß.
Ja, da müssen wir hin.
Wir könnten die Folge einfach beim Essen aufnehmen.
Ja, das Ding's, ja, aber halt, genau, das wäre was zum Beispiel für den Spin-off, ne? Dass wir dann halt so einfach verschiedene Küchen kennenlernen und neue oder auch alte Rezepte, ne? Also was zum Beispiel Pizza betrifft, wenn wir schon über italienische Küche sprechen, ich bin totaler Verfechter der klassischen Pizza. Die kann gerne so straight italienisch wie möglich sein. Ich stehe überhaupt nicht auf diese riesen American Pizza-Teige und keine Ahnung, irgendwie weiß ich nicht, was man alles zusammenmixen kann mit Mango und Chicken Teriyaki und Boston hier und da. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag es ganz klassisch, dünner Boden, alles italienisch und halt wenige Zutaten.
Ja, ich sehe es genauso. Also ich mag manchmal auch so diese total abgefahrenen, überladenen Ami-Pizzen. Aber grundsätzlich so 90% meine Pizzageilheit, dünner Boden und weniger ist mehr, was den Belag angeht, auf jeden Fall, ne?
Also, ja. Ich frage mich auch an dieser Stelle, also du kennst ja das, ich glaube, wir haben das irgendwann schon mal hier im Podcast gehabt, dieses, was heißt Sprichwort, keine Ahnung, ob das jetzt so die große Weisheit des Lebens ist, aber vielleicht stimmt es auch nicht, aber dass man halt die Qualität einer Eisdiele am Pistazieneis erkennt, ne? Und so frage ich mich, ob es irgendwie so einen Indikator für die Qualität einer Pizzeria oder eines italienischen Restaurants gibt. Ist das vielleicht die ganz so einfach gesehen die Pizza Margherita tatsächlich oder ist das irgendwie, sind das die Spaghetti Napoli? Ich habe keine Ahnung. Also das würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
Wenn ihr da draußen Antwort auf diese tiefgreifende Frage des Lebens habt, dann teilt die gerne mit uns und ja, damit verabschieden wir uns, würde ich sagen.
Und wenn ihr was Geiles gekocht habt, teilt das auch gerne mit uns.
Ja, aber richtig.
Und friert es ein und schickt es uns. Ja, und zieht euch auf jeden Fall alle was Pinkes an und seid stolz drauf. Pink ist eine coole Farbe.
Pink ist geil. Ciao.
Ciao.